Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die uns ja jetzt sich mit dem Draft vorbereitet hat auf die nächste Perfect Season. Ja, wir haben wieder den Moment erreicht, wo ich im Intro über die Perfect Season sprechen kann und das jetzt machen werde bis ja nächste Saison, weil wir werden ja die Saison eine Perfect Season erreichen. So, und wenn das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo.
Habe ich jetzt dabei gesagt? Das wollte ich nicht.
Ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich angesprochen und sag Hallo.
Das finde ich schön. Schön, wenn das schon so klappt. Aber es würde mich auch nach fast 2 Jahren jetzt auch wundern, wenn es nicht klappt. Gut, seid ihr wieder einigermaßen frisch nach dem Draft-Wochenende?
Ja, ich habe ja gut geschlafen, ne? Also von daher, es geht einigermaßen. Ja, vor allen Dingen am Ende der Aufnahme, habe ich gehört.
Ja, ich wollte dich nicht vor den Bus werfen. Ich habe es rausgeschnitten.
Oh, das war nett. Ich habe es mir auch nicht angehört, weil ich mir die Peinlichkeit nun nicht mehr geben wollte.
Nee, ich hab's rausgeschnitten.
Das war sehr nett.
Es gibt da nämlich eine, also ich könnte das natürlich jetzt in meinem Archiv, kann ich das ja mal rausholen.
Es waren technische Probleme. Ich habe gar nicht geschlafen.
Und es ist nämlich, es ist nämlich so, es ist so, und bla bla bla. Tobi, was sagst du denn dazu? Und dann ist so Stille. Ich glaube, an dieser Stelle haben wir ein Problem. Tobias ist eingeschlafen.
Es mag sein, ja. Das kann passieren.
Der Knaller kam erst hinterher. Weil Tobi noch mal was sagte. Und dann so, ach, Tobi, auch wieder wach? Ich hab nicht geschlafen.
Ja, ich hab nicht geschlafen, nein.
Er hat sich nur sehr lange Gedanken über die Frage gemacht und dann war sie schon beantwortet.
Das ist richtig.
Und er hat sich gedacht, er hat am ersten Tag so viel Analyse gemacht, dass er am zweiten Tag sich ein bisschen ausruhen kann. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, Tobi. Finde ich vollkommen in Ordnung.
Ich war einfach nach, weiß ich nicht, 3 Tagen ohne Schlaf relativ erledigt.
Du, ich bin da bei dir. Ich habe unseren letzten Pick verschlafen, tatsächlich.
Och, ja, gut.
Ich bin nämlich eingeschlafen und dann bin ich aufgewacht um 11 Uhr.
Also, du hast den Running Back verschlafen?
Ich habe den Running Back verschlafen, ja.
Oh Mann, oh nein!
Ja, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und so, okay, irgendwas fehlt mir. Und dann, ich so, jetzt weiß ich wieder, was mir fehlt. Und zwar, wen haben wir denn gepickt? So, Coleman wusste ich noch. Und dann dachte ich mir so, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Big E irgendeinen Pick vorgelesen hat. Und dann nicht so, ach scheiße, ich bin vorher. Hab dann noch eiskalt 11 Stunden durchgeschlafen. Und dann war auch in Ordnung. So, ja. Von gestern habe ich auch noch mal etwas länger geschlafen. Und jetzt bin ich wieder voll in Fahrt und voll in Action hier. Micho, dir geht's auch gut?
Wenn ich nachher einschlafe, also wenn ich nachher nicht antworte, bin ich eingeschlafen.
Das finde ich gut.
Nein, das waren harte 3 Tage, weil ich dann ja auch immer direkt danach arbeiten musste. Dann ist der Rhythmus so im Arsch. Dass man dann irgendwie nicht mehr einschlafen kann. Das war halt total nervig. Ich konnte nicht vorschlafen, ich konnte irgendwie nicht einschlafen. Und dementsprechend habe ich dann auch durchgemacht, so als wäre ich 18, da bin ich schon über 20. Und war dann etwas härter. Ja, nochmal so jung sein, so 18 oder sowas. Und da sowas.
Das wäre was, ne?
Ja, vor 2 Jahren wäre das kein Problem gewesen.
Oh, herrlich. Oh, jetzt habe ich, egal. So, und aber es sind immer geile 3 Tage. Also ich gerade jetzt auch, wenn man überlegt, was in der deutschen Football-Szene so unterwegs oder los war in den 3 Tagen, unglaublich geil. Auch danach eigentlich das Übliche, ja, Jets-Fans regen sich darüber auf, dass der Jets-Draft kritisiert wird. Ist alles beim Alten. Ich freue mich. Jedes Jahr das Gleiche. Aber ich liebe den Draft. Ich meine, das wisst ihr alle. Deswegen machen wir nämlich heute den ersten Mock-Draft 2022. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir beschäftigen uns heute mit dem, wir bewerten so ein bisschen den Draft. Wahrscheinlich der eine ein bisschen anders als der andere. Und vorher haben wir aber natürlich die News. Und bei den News fangen wir mal von Dolphins irrelevanten Themen an. Jawan James hat sich das Kreuzband gerissen und ist damit quasi out for season. Der Bursch hat einfach wirklich kein Glück, Tobi. Das war jetzt ja schon, ich glaube, die zweite große Verletzung bei den Broncos, also seitdem er uns verlassen hat.
Ich meine, es wäre sogar die dritte gewesen, weil er hat seitdem er gewechselt ist, wenn man die Saison, die jetzt kommt, das hört sich blöde an, aber wenn man die mit einbezieht, hat er dann in 3 Jahren für die Denver Broncos 3 Spiele gemacht. Also das ist schon persönliches Pech hoch 300. Also es ist traurig für ihn persönlich.
Ja, das ist verdammt.
Ja gut, er hat letzte Saison ja auch das Opt-out gehabt, ne?
Ja, genau. Er hat, glaube ich, 2 dicke Verletzungen, dann noch mal was. Dann hat er sich fürs Opt-out entschieden. Und ja, also ne, es läuft nicht außerhalb Miamis für den guten Mann, also überhaupt nicht.
Ja, gut, bei uns war er auch immer mal wieder verletzt. Ne? Das war so ein bisschen der Grund, auch warum man sich von ihm getrennt hat.
Oder ja, nicht? Ja, aber so wirklich die großen Verletzungen hat er ja in Miami jetzt auch nicht gehabt. Und bei uns ist er ja immerhin auf insgesamt dann 62 Spiele gekommen. Also das ist schon. Ist schon nicht viel, aber ist auch nicht wenig. Aber das, was jetzt in Denver so mit ihm passiert, ist schon ein persönliches Drama sondergleichen.
Gut. Ja, ich denke, das sollte einfach nur noch mal erwähnt sein, weil es halt wirklich eigentlich schon tragische Züge angenommen hat inzwischen. So, dann, ich guck hier gerade, dann würde ich sagen, wir haben nur noch freudige Botschaften jetzt. Fangen wir mit einer der freudigsten an, und zwar, ich habe Big E gerade schon erwähnt, und Big E war ja für die Dolphins der Fan of the Year. Das ist, glaube ich, jetzt das 2. Jahr gewesen, dass die NFL diesen Fan of the Year Award oder wie man es beschreiben möchte, ausgerufen hat. Das heißt, jede Franchise sucht quasi einen Fan of the Year. Letztes Jahr war das Big E, der sogar unter den Top 3 in der NFL war. Und dann, ich weiß gar nicht, wer jetzt in der letzten Saison Fan of the Year in der NFL geworden ist. Aber es spielten sich wunderschöne Szenen ab. Big E, alter aka Ian Burger, also Berger, Ian Berger sozusagen, hat unseren Freund und Helfer Danny Johnson nominiert. Glückwunsch an der Stelle dazu. Tobi, du kannst bestimmt ein bisschen mehr zum Fan of the Year und zu dieser Nominierung sagen.
Naja, Fan of the Year soll halt jemand sein, der sich mit seinen Taten besonders für die Fan-Community der einzelnen Franchises hervorgetan war. Im ersten Jahr war es Roger Avila, den wird man vom Namen her nicht kennen, sondern den wird man in erster Linie anhand seines Aussehens mit dem langen Rauschebart und voll eingepinselt in Dolphins-Farben, da wird man ihn sicherlich bei dem ein oder anderen Spiel schon mal gesehen haben. Und jetzt ist es halt so, dass Big E den Danny vorgeschlagen hat. Zu Danny vielleicht ein paar Worte für die, die ihn nicht kennen. Der ist in Anführungszeichen Vorsitzender einer großen US-Facebook-Gruppe, The Positive Purpose, TPP, die sich besonders dadurch hervortun, dass sie für die Charity gewisse Fan-Utensilien signiert versteigern oder in einem Raffle zur Verlosung bringen und dadurch dann halt schon, boah, ich weiß nicht, ob sie inzwischen schon an der 10.000 Dollar Marke sind, aber es ist nicht wenig, es ist sicherlich nicht weniger. Die sammeln Geld für diverse gute Zwecke, unter anderem für die Dan Marino Foundation, und haben sicherlich auch in Deutschland den ein oder anderen schon mit signierten Fan-Utensilien versorgt. Also da kann man wirklich nur den Hut dafür ziehen, was Danny und seine Mitstreiter da für die Dolphins und auch für die Dolphins-Community tun. Vielleicht da noch mal zu erwähnen, dass es so mit eine der Fan-Communities und mit eine der der Facebook-Gruppen, in denen es halt in erster Linie positiv zugeht und in der sich die Dolphins-Fans gegenseitig nicht an die Kehle springen, nur weil es jetzt kein Running Back geworden ist zum Beispiel. Also das geht in anderen Foren schon ganz schön ab.
Ja, also es wäre keine Gruppe für Omar Kelly. Das kann man, denke ich, so festhalten. Ja, also Danny ist auf jeden Fall also ein sehr, sehr positiver Mensch und hat es auf jeden Fall in jedem Fall auch verdient, wenn er es denn werden sollte. Ja.
Im Übrigen zu Danny noch, hat, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, was er mir erzählt, ich glaube, 10 oder 15 Jahre in Deutschland verbracht mit Militärdienst, spricht sehr gut Deutsch, versteht gut Deutsch und hat dadurch halt auch eine relative Nähe zur deutschen Dolphins-Community. Von daher ist das auch nochmal wichtig. Unter anderem ist er auch Mitglied der deutschen Facebook-Gruppe und postet hin und wieder dann auch mal auf Deutsch.
Also wirst du dann nächstes oder übernächstes, nee, übernächstes Jahr dann du nominiert, Tobi?
Bloß nicht. Ganz bestimmt nicht. Da gibt's sicherlich viele andere, die das weiß Gott mehr verdient hätten. Und
ja, wie er sich jetzt rausredet.
Ja, ich müsste ja dann die ganzen Reisen bezahlen. Das wäre ganz schön schwierig.
Ach, jetzt sei mal nicht so.
Ja, wie muss gesagt, ein Lehrer sein, um sowas leisten zu können. Also ich mach das.
Kannst du gerne tun.
Wow.
Nein, alles gut.
Puh, ja, da spricht der Große.
Dafür würde ich uns dann blamieren, wegen meiner schlechten englischen Aussprache.
Ach, nee, komm. Nee. So, jetzt haben wir uns auch genug selbst beömmelt hier, ja, und selbst bemitleidet. Kurzer Ausblick auf nächste Woche. Erstmal grundsätzlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, ja, ich setze den Werbeblock jetzt einfach mal hier nach vorne, weil ich es jede Woche vergesse, ihn nach ganz vorne zu setzen, so wie es alle anderen Podcasts machen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne auf Patreon tun. Den Link findet ihr in den Shownotes. Schon ab 2,50 Mark, sage ich immer, also eigentlich ab 5 Mark, weil es sind 2,50 € und 2,50 € sind ja 5 Mark. 5 Mark, was man dafür alles früher gekriegt hat. Heutzutage kriegt man für 5 Mark wahrscheinlich. Nee, kriegst du nicht mal mehr einen großen, leckeren Cappuccino. Ja, also ihr könnt uns quasi für weniger als für einen großen Cappuccino im Monat einfach abonnieren, unterstützen. Wir arbeiten an gewissen Sachen noch, die wir dann unseren Patrons zur Verfügung stellen wollen. Da ist aber noch nichts konkret spruchreif. Aber wir arbeiten dran. Und ja, Link findet ihr in den Shownotes. Wenn es dazu Fragen gibt, meldet euch gerne bei uns. Und ja, wenn es heißt Unterstützung, dann bekommen wir nächste Woche Unterstützung. Und zwar der wundervolle Jan Wegwerth, der seinen Triple Option Blog hat, also ein Blog über College Football. Also er ist wirklich sehr, sehr passioniert und eigentlich so von Blogs her einer der großen in Deutschland, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Er schreibt auch über College Football auf Leadblogger. Er ist der College-Experte, der und mit den Kollegen von Downset Talk die Patreon-College-Folgen aufnimmt. Er ist derjenige, der jetzt auch mit den Jungs vom Saturday Kickoff und Christian Schimmel und Nicola, jetzt fällt mir sein Nachname nicht an, die Draft-Coverage auf Twitch übernommen hat, die sehr, sehr gut war. Ich konnte leider nicht so viel reinschalten, weil ich ja die meiste Zeit bei uns in den Zoom-Calls war. Aber das, was ich im Real Life dann noch gesehen habe, war sehr, sehr positiv. Den Jan haben wir auf jeden Fall nächste Woche zu Gast. Ihr findet den Jan auf Twitter unter Giannis, also GIANNIS CFB Notebook. Das ist sein Name, sein Tag ist Gianni Fanzetti und da findet ihr viele, viele, viele Informationen über alles rund um den Draft. Er ist in vielen Podcasts zu Gast. Und ja, lasst ihm einfach mal ein Follow da. Und also er ist wirklich, er hat Ahnung vom College Football. So, ich glaube, das ist genug der Vorrede. Wir werden natürlich mit ihm nicht über College Football, natürlich reden wir mit ihm über College Football, beziehungsweise über die Spieler aus dem College Football Bereich, die gedraftet wurden. Habe ich was vergessen, Tobi?
Nee, das war so im Wesentlichen das, was er sicherlich nächste Woche auch über sich sagen wird. Und ich würde es mal so ausdrücken, er ist das, was du mal werden möchtest.
Wow. Wow.
Nein, ja. Also er macht das. Er macht das schon sehr professionell und er verwendet auch sehr, sehr, sehr viel Zeit da rein, die du einfach nicht hast, wahrscheinlich.
Ja, ich gebe hiermit meinen Rücktritt aus dem Dolphins Drive bekannt, weil ich nämlich mich jetzt komplett dem College Football widmen werde. Ciao mit V oder chill mit Ö oder wie heißt es noch bei diesem bekannten Football Podcast der zwei Personen? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, aber ja, Tobi hat mich hier jetzt gecancelt. Hashtag Cancel Culture. das war's mit mir. Ja. Wenigstens ist das, ich finde, ich bin auch, das ist auch so eine gewisse Sache jetzt, ich mache halt was Positives danach. Nicht so wie andere Leute, die WhatsApp-Nachrichten an falsche Leute schicken, weil sie vielleicht ein bisschen dumm sind. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil das zu nächster Woche, also wenn ihr vielleicht sogar Fragen habt, schickt die uns gerne. Wir versuchen die mit zu verwursteln. Also ihr kennt das Spielchen. Normalerweise ist ja immer, also wir haben eigentlich immer alle Fragen, glaube ich, untergebracht, die ihr an uns gestellt habt für eventuelle Gäste. Und ich denke, in dieser Offseason werden auch noch ein paar Gäste folgen. Also nicht nur Jan, sondern vielleicht auch noch der ein oder andere aus verschiedenen Szenen. Schauen wir einfach mal, was dabei noch rumkommt. So. Jetzt kommen wir mal, glaube ich, wirklich zu den Dolphins. Und zwar, die Dolphins haben gedraftet, aber nicht nur das. Es ist jetzt am Montag, Tobi, berichtige mich, wenn es falsch ist. Am Montag ist die Frist abgelaufen, dass die jetzigen Signings wieder gegen die Rechnung für die Compensatory Picks 2022 gelten. Deswegen ist zum Beispiel Mr. Villanueva jetzt erst von den Ravens gesigned worden und nicht schon früher, weil das hätte gegen die Compensatory Pick Regel gerechnet. Dementsprechend dann hätten die Ravens einen Compensatory Pick wahrscheinlich weniger bekommen und die Steelers hätten ein mehr bekommen. So ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, ob die Regel wirklich gerade so ist, weil ich den Tab dazu nicht aufhabe. Aber Thema Compensatory Picks kennt ihr ja, beziehungsweise werden wir dann im nächsten Jahr wieder drauf eingehen. So, das dazu. Und dementsprechend, warum erzähle ich das alles? Wir hatten gestern einen Gast, also Dienstag. Wenn ihr das hört, Dienstag, also vorgestern. Wir nehmen jetzt am Mittwochabend wieder auf. Malik Hooker, Safety, ehemaliger First-Round-Pick, war bei uns zu Gast. Tobi, da du unser Experte bist für alles, was sowas angeht, was ist da passiert, was wurde besprochen und was passiert jetzt?
Naja, sie haben sich mit ihm lange getroffen und unterhalten und haben geguckt und mal schon so erste Sondierungsgespräche geführt und ausgelotet, ob der gute Malik Hooker Interesse daran hätte, dieses Jahr für die Miami Dolphins dem Ball nachzujagen, weil er ja jetzt offiziell Free Agent ist und noch keinen neuen Verein in Aussicht hat und wir auf der Safety-Position uns eventuell in der ein oder anderen Art und Weise verändern wollen. Deswegen sind wir auf Malik Hooker gekommen, der, ich glaube, inzwischen 25 Jahre ist, meine ich, und eine gute Verstärkung für unser Secondary wäre, um es mal so grob zu sagen. Er konnte zwar nachhaltig bei den Colts jetzt nicht an das Niveau heranreichen, was man ihm so nach seinem Draft zugesprochen hatte. Das hatte aber unter anderem auch damit zu tun, dass er, ich glaube, einmal verletzt war etwas länger und bei den Colts nie so die Rolle gefunden hat, die ihn in den vergangenen Zeiten oft am College, ich glaube Ohio State war er, die ihn sehr gut und zu einem sehr hohen Draft-Pick gemacht hat. Und man geht davon aus, dass es ein One-Year-Prove-It-Deal werden könnte, der so im Bereich von 2,5 bis 3 Millionen im Jahr liegen könnte. Und das wird jetzt halt natürlich verhandelt. Bekommt er andere Angebote, wird er noch woanders eingeladen oder sind die Dolphins die einzigen, die da reges Interesse haben und so weiter und so weiter. Man wird sehen, wie es weitergeht. Von einem direkten Signing weiß man jetzt noch nichts.
Das war alles tatsächlich korrekt, Tobi. Er war ein Buckeye. Am College ist in der ersten Runde an Position 15 gedraftet worden. Und ja, wenn man zurückblinkt, ein Safety an 15 ist halt schon kritisch. Ja, also da muss er schon ein verdammter Überflieger sein. Und Malik Hooker war es jetzt. Also, ja, es ist ja, wenn man sich anguckt, was halt weniger oder mehr wo gedraftet wird in den letzten Jahren, dann sind die Leute bei Safety definitiv auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Hat definitiv gute Jahre gehabt. Also sein zweites Jahr war sehr gut oder war doch schon auf einem sehr guten Niveau. Sein drittes Jahr war dann solide. Aber er war jetzt auch verletzt, wenn ich das richtig habe. Und dementsprechend, ja, Micho, Malik Hooker, was würdest du davon halten?
Grundsätzlich finde ich jede Verstärkung der Safety-Gruppe bei uns gut. Grundsätzlich finde ich generell jede Verstärkung gut, aber ich glaube, dass unsere Safety-Gruppe auch noch Verstärkung brauchen kann. Alles gut von daher, kann ich eigentlich nicht kritisieren, bis darauf, es wäre wieder meiner Meinung nach ein Free-Safety und das ist die stärker von beiden besetzte Position. Also ich hätte lieber gerne einen physischen Strong-Safety oder sowas noch dazu, aber ich nehme auch gerne einen Free-Safety wie Malik Hooker, da bin ich nicht ganz so wählerisch und ja, wenn es vernünftig finanzierbar ist, her damit.
Naja, in erster Linie muss man ja auch sehen, das ist ja auch das Thema bei Javon Holland, dass gerade unsere Safety-Gruppe, was so den Cap-Space angeht, das meiste Einsparungspotenzial hat. Weil da kann man viel an Salary, die gegen das 2021er Cap geht, einsparen, wenn man den einen oder anderen Spieler dann holt und dafür dann den einen oder anderen Spieler ziehen lässt. So wie Clayton Fetchedulem, Eric Rowe oder Bobby McCain. Die drei haben, was das Einsparpotenzial angeht, ja doch einiges zu bieten. Um es mal vielleicht mit ein paar Zahlen untermauern. Wenn man zum Beispiel Bobby McCain einfach cutten würde, könnte man 5,7 Millionen Dollar einsparen. Bei Eric Rowe wären es 5. Und bei Clayton Fetchedulem reden wir von, ich glaube, 2,8 Millionen, die man da einsparen könnte. Von daher bei Fetchedulem gehe ich eigentlich schon schwer davon aus, der ja als reiner Special Teams Guy geholt wurde und da wir in der Free Agency schon den ein oder anderen erfahrenen Special Teamer geholt haben, ist eigentlich der ehemalige Bengal so derjenige, der bei mir ganz oben auf der Streichliste stehen würde.
Ich finde das immer ganz witzig. Tobi ist schon ein richtiger GM. Egal um welchen Spieler geht, egal um was es geht, erstmal, Leistung ist zweitrangig, erstmal, wir sparen Geld.
Naja, das ist das erste Argument. Hätte Clayton Fetchedulem so super gespielt, dass man nicht über eine Entlassung nachdenken müsste, dann hätte er schon längst einen neuen Vertrag bekommen. Gehe ich von aus. Also, er hat jetzt auch nicht das 1:1 gezeigt, das, was er hätte zeigen können. Und von daher, man war eigentlich schon seit Februar davon ausgegangen, dass es ihn früher oder später erwischen könnte. Also ist ja jetzt nichts Neues.
Ja, also aber ich finde, da haben wir ihn auch so ein bisschen hin erzogen, Micho, oder? Ich meine, wir fragen ja ihn sowieso schon, nach
der Zahl. Es geht immer nur um Kohle und es ist immer nur so von wegen, nee, komm, der muss gehen, weil der ist zu teuer.
Wo sind denn jetzt die Kohlen? Was ist denn jetzt
mit den Kohlen? Was ist mit den Kohlen?
Auch ein All-Time-Favorite. Richtig nice. Ja, also ich bin gespannt. Also Jevon Holland, ja, haben wir schon in der Folge, werden wir aber gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen, ist natürlich, ich rufe mir jetzt gerade noch mal unseren Scout-Report auf. Jevon Holland wird nämlich mit folgenden Stärken und Schwächen in unserem Draft-Heft beschrieben. Ballhawk, Spielintelligenz, versatil einsetzbar, Beweglichkeit. Auf der Schwächenseite steht zu aggressiv, ja, manchmal ein bisschen zu sehr der Ballhawk, aber nicht so der Freelancer Andrew Sisko. Ja, das ist überhaupt kein Vergleich. Aber also für den Spieler jetzt ist es fällt einem schon auf. Und sein Closing Speed ist nicht Elite. Er ist halt overall nicht der krasseste Athlet. So, das nur dazu. Aber er weiß halt, wo der Ball hinkommt. Er spielt super intelligent. Und ja. Ich kann mal Holler, also ich lese einfach mal den letzten Absatz vor, weil ich ihn gerade so mit den Augen quer gelesen habe. Holland ist das, was sich die NFL von einem neuen Spielertyp auf Safety erhofft. In Coverage ist er aufgrund seiner Beweglichkeit in den Hüften sowohl in Man als auch in Zone Coverage gut. Ebenso hat Holland deep und im Slot gespielt. Für die NFL bringt er bereits einen hohen Floor mit. In den kommenden Jahren kann er zu einem der Top Safeties werden. Ja, also haben die Leute, die da geschrieben haben, auch schon sehr, sehr viel Wissen mitgebracht und schätzen das genau richtig ein. Das nur kurz zu Jevon Holland. Der Vergleich übrigens ist Derwin James. Das nur dazu. Ich würde mich auf jeden Fall, Malik Hooker wäre schon geil. Also ich halte schon noch viel von dem. Und ich glaube schon, dass also gerade in der Secondary, ich glaube, dass wir da auch im Coaching so gut aufgestellt sind, dass man Malik Hooker dahin bringen kann, dass er ungefähr das zeigt, was man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Ja, und das würde uns dann ja schon sehr, sehr weit nach vorne bringen. So, das soll es dann erstmal davon gewesen sein. Habt ihr irgendwelche News, irgendwelche Themen, die ihr jetzt noch erst abhandeln möchtet? So, sprechet jetzt oder schweigt für immer.
Naja, man könnte vielleicht noch erwähnen, dass wir gerüchteweise für einen One-Year-Contract von Todd Gurley in der erweiterten Auswahl sind, aber das gleiche Thema hatten wir mit Le'Veon Bell letztes Jahr schon mal. Man wird sehen, wie sich das entwickelt.
Nee, also ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber nee. Also der Typ ist halt, also weiß ich nicht. Ich meine, egal. Also, was hat der? Also der hat letzte Saison 5 Millionen geschluckt. Ist für mich, also der, wenn er für eine halbe Million oder was ist das Veteran Minimum spielt, okay, können wir darüber reden, aber den würde ich gar nicht mehr bezahlen. Also wir haben halt Miles Gaskin und wir haben neuen Spieler gedraftet, die sich halt super miteinander verknüpfen können. Wir haben Salvon Ahmed, der teilweise sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat. Wir haben immer noch Patrick Laird. Wir haben DeAndre Washington. Ist der nicht auch noch im Roster?
Nee, der nicht mehr.
Aber irgendein anderer Running Back.
Malcolm Brown.
Oh, Malcolm Brown, stimmt, der war es. Entschuldigung. Ich sehe jetzt nicht, dass uns ein Todd Gurley wirklich besser macht. Tut mir leid. Dafür ist er mir wahrscheinlich im Endeffekt zu teuer. Aber gut. Hast du noch irgendwelche Themen, Tobi, die du jetzt so?
Nö. Ich wollte nur das kurz mal einwerfen. Aber gut, dass wir drüber geredet haben.
Ja, finde ich schön, dass wir drüber geredet haben. Ist auch wichtig und richtig. Ja, kommen wir zum Draft. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen geschnackt darüber, so dass wir jetzt, nachdem es alles sehr, sehr gerädert hat, dass wir jetzt wieder zurück sind, dass in alter Gewohnheit alles wunderbar, ihr kriegt nicht jeden Tag einen Dolphins Drive, sondern einmal die Woche vermutlich. So, und jetzt geht's um die Bewertung. Wir haben ja schon zwei Folgen aufgenommen, so ein kurzes Recap nach jeder nach dem Tag 1 und Tag 2, über Tag 3 haben wir noch nicht gesprochen, aber tatsächlich hatten wir an Tag 3 genauso viele Picks wie an Tag 1 und sogar ein Pick weniger als an Tag 2. Ja, also das ist eigentlich auch sehr, sehr selten, könnte man meinen. So, und wie wollt ihr an die Sache rangehen? Wollt ihr erst darüber sprechen, wie ihr einen Draft bewertet? Oder möchtet ihr gleich einsteigen? Micho, wie wäre es dir am liebsten?
Ich halte es für sinnvoll, wenn wir erstmal grundsätzlich darüber sprechen, wie wir einen Draft bewerten, bevor wir uns nachher die Köpfe einhauen, weil ich glaube, jeder von uns doch recht unterschiedliche Vorstellungen hat, wie wir zwischenzeitlich schon mal mitbekommen konnten.
Ja, und zwar, also Micho, fang am besten an. Ich runde wahrscheinlich dann am Ende ab, wie ich den Draft bewerten möchte, weil das ist ein anderer Ansatz, den habe ich gestern erfahren.
Okay, also wie ich einen Draft bewerte. Klar ist es immer so, und das ist ja die große Diskussion, ist ein Draft dazu da, um Needs zu bedienen? Und ich sag, er ist nicht zwingend dazu da, um Needs zu bedienen, aber er ist auch dazu da, um in seinem Roster gezielt Lücken abzugreifen. Natürlich ist es am schönsten, wenn man den höchsten Value abgreifen kann für die Position, wo man ist. Aber die Frage ist, wie man diesen Value berechnet. Und ich behaupte, dass sich der Value eines Spielers nach der Passgenauigkeit und auch nach dem Needs für ein Team berechnet. Zum Beispiel sollten die Kansas City Chiefs, zum Beispiel, weil ihnen Tyreek Hill ausfällt und auch Patrick Mahomes die halbe Saison ausfällt oder sowas, relativ früh in den Top 10 picken. Und es wäre der beste Spieler auf dem Board, auf dem Big Board, grundsätzlich wäre ein Quarterback. Wären sie verrückt, wenn sie so einen hohen Pick in den Quarterback stecken würden? Einfach aus dem Grund, weil der Quarterback bei ihnen keinen Need erfüllt und dementsprechend für sie als Team auch nicht den dementsprechend hohen Value hat. Das heißt, sie sollten nicht den Quarterback picken, sondern sie sollten was anderes picken. Auch wenn das dann nicht Best Player Available ist. Sondern der Value des Spielers richtet sich nach dem Need, den man hat. So, das ist die Gesamtverknüpfung. Und dann kommt es natürlich drauf an, natürlich zum einen, was erwartet man von einem Spieler Pre-Draft? Ne? Das heißt, welche Qualitäten erwartet man? Wie erwartet man aber auch, dass das Team spielt? Und wie erwartet man von den Spielern, dass sie in das Team, dementsprechend in das Teamgefüge, in das Scheme reinpassen? Und das Dritte ist tatsächlich, das hat Kollege Adrian Franke sehr schön als Process beschrieben. Die Frage ist, was erwarte ich dauerhaft von dem Spieler? Habe ich mehr eine Projection und will ich damit zum Beispiel, dass der Spieler erst in 3 Jahren oder sowas in eine Lücke reingewachsen ist, wo ihn ein Spieler anlernt, der jetzt so langsam quasi aus seinem Leistungszenit rausfällt? Beispiel ist immer Jason Taylor und Cameron Wake. Das hat Cameron Wake dann nicht für Charles Harris tun können, dasselbe. Aber das wäre so auch eine Richtung. Inwieweit passt es da in eine Projection rein? Und wie dringend ist es da? Habe ich da zum Beispiel die Zeit, um einen Spieler heranzuführen? Oder habe ich die Zeit halt eben nicht, weil ich jetzt sofortigen Need mache? Das alles zusammengenommen, zusammen mit der Draft-Position und natürlich den Erwartungen, die jeder persönlich hat, daraus ergibt sich dann für mich eine Draft-Bewertung.
Wundervoll. Tobi, wie bewertest du denn einen Draft?
Naja, also ich gehe in der Gesamtbewertung des Drafts gehe ich schon dazu über, dass ich mir angucke, wo braucht das Team noch Verstärkung, / Ergänzung und wo vielleicht nicht. Dann gucke ich mir an, wie Micho das schon gut beschrieben hat, passt der Spieler bei der jeweiligen Franchise in das System rein? Und dass ich dann natürlich noch mit einfließen lasse, wie ist die Qualität des Spielers. Um mal wieder das Quarterback-Beispiel zu nehmen. Natürlich, wenn Miami strikt Best Player Available gegangen wäre, hätten sie an Position 6 Justin Fields nehmen müssen. Aber der bedient ja weder einen langfristigen Need im Idealfall, noch bringt er dem Team in der kommenden Saison auf irgendeine Art und Weise irgendwas, weil er ja theoretisch erstmal sitzen würde hinter Tua. Ob er Jacoby Brissett hinter sich lassen würde, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber da ist man so nebenbei. Und da muss man dann halt gucken, steht er Spielern im Weg, die wir schon haben? steht dann im Prozess im Weg von einem Spieler, den wir vielleicht letztes Jahr gedraftet haben. Und diese ganzen Feinheiten, die da eine Rolle spielen, die führen mich dann dazu, zu einer Bewertung, warum wir diesen Spieler dann genommen haben oder eben jeden Spieler nicht.
Okay, das finde ich, ja, das alles sind alles interessante Ansätze und es zeigt einfach auch, wie verschieden Draftnoten, wenn man sie in Draftnoten geben möchte, wie die ausfallen können und auf welcher Basis sie getroffen werden. Also ich habe mich jetzt, den habe ich gestern im The Athletic Football Podcast mit Robert Mays und jetzt fällt mir der zweite Name nicht ein, gehört und ich finde diesen Ansatz sehr, sehr charmant, weil er quasi im Prinzip das beinhaltet, was Micho gesagt hat, aber nicht das Resultat in den Vordergrund stellt, sondern man den Prozess sich anschaut und den Prozess bewertet, den das Team da vorantreibt. Beziehungsweise jedes Team ist ja in einem gewissen Status. Ja? Also zum Beispiel die Jets sind im Rebuild. So, die werden einen anderen Prozess haben. Haben wir auch gesehen, das sieht man ja auch an der Anzahl der Picks häufig. Die sind im anderen Status, als es die Tampa Bay Buccaneers sind. Als Champion, die alle 22 Starter und alle irgendwie Top 35 Spieler, die die meisten Snaps hatten, wieder zurückgebracht haben. Die werden anders draften, die haben eine andere Draftstrategie. Aber insgesamt, finde ich, kommt man, also ist der Ansatz, die Strategie bzw. den Prozess, anstatt die einzelnen Picks zu bewerten, also den Prozess, den Pick, den Prozess unterzuordnen oder in den Prozess einzuordnen, um den halt dann noch mal eine andere Bewertung zu geben. Ich glaube, das ist so das, was ich jetzt mit ein paar Picks tatsächlich jetzt mal gemacht habe, auch nicht von uns, um einfach mal zu sehen, okay, ist gar nicht so schlecht, aber und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich das auch mit den Jets gemacht. Ich meine, wir können dann nachher noch mal auf die AFC East Rivalen zu sprechen kommen. Das fand ich, glaube ich, auch recht spannend. Grüße gehen da raus natürlich an die Kollegen der Gangrene Germany, die Patriots und auch die Bills Germany. Ja, wollen wir denn einfach mal anfangen mit Pick Nummer 6, Jalen Waddle. So, Tobi, möchtest du anfangen? Weil dann fangen wir, oder Micho?
Kann ich gerne machen. Also, ich habe es schon öfters gesagt. Ich persönlich hätte gerne einen Spieler wie DeVonta Smith bei uns gesehen, weil ich glaube einfach, dass bei uns halt Speed fehlt, trotz Will Fuller auf Dauer, dass wir da einen Spieler halt brauchen, der mit Speed in die Länge ziehen kann. Jalen Waddle ist mit Sicherheit der komplettere Spieler im Vergleich zu DeVonta Smith. DeVonta Smith wäre einfach außergewöhnlicher gewesen. Ich finde aber, dass Jalen Waddle trotz allem immer noch ein guter Scheme-Fit ist und dementsprechend auch entsprechenden Value mitbringt. Ich kann also nicht kritisieren, ihn an 6 zu picken. Was ich kritisiere, ist tatsächlich, und das hätte ich für jeden Spieler kritisiert, von 12 auf 6 hoch zu draften, weil ich glaube, dass die Wide-Receiver-Klasse so stark war, dass du mit einem Downtrade noch viel, viel mehr Value hättest abgreifen können, was bei dir auch ins Scheme gepasst hätte und wo der Drop-Off letztendlich der entscheidende Unterschied nicht so wahnsinnig groß gewesen wäre. Jalen Waddle muss jetzt der Unterschiedsspieler werden, um den Preis zu liefern. Wenn er das nicht tut, ist es schon eine Enttäuschung. Ich finde, das ist eine Menge Druck, beziehungsweise das ist eine Sache, die kann man nicht garantieren, aber wir haben so viel bezahlt, weil wir der Meinung sind, dass es der Unterschiedsspieler wird. Muss er zeigen. Das Risiko fand ich halt dann durchaus, ja, nicht unbedingt gerechtfertigt. Ob es sich auszahlt, wird man sehen.
Okay. Ja, fair enough. Tobi, wie bewertest du den Jalen Waddle Pick?
Um mal gleich auf diese Uptrade-Geschichte einzugehen, stelle ich mir dann die Frage, was hätte Miami denn dann an 12 gemacht? Weil letzten Endes kann man das ja so sehen oder kann man die Ergebnisse des Drafts so bewerten, dass nach 11, wo DeVonta Smith ja dann vom Board war, Waddle war vom Board, Chase war vom Board, das heißt, die ersten 3 Wide Receiver wären weg gewesen mit Sewell, der beste Offensive Tackle wäre weg gewesen, der aus meiner Sicht schon dadurch weniger Value gehabt hätte, weil er in erster Linie als Left Tackle Austin Jackson vor die Nase gedraftet worden wäre. Und dem möchte man ja scheinbar oder offensichtlich den Prozess der persönlichen Entwicklung noch zumindest ein Jahr sehen und geben. Deswegen kam Sewell für mich jetzt auch nicht so in Frage, sondern ich stelle mir die Frage, was hätte, wenn Miami jetzt an 12 geblieben wäre, was hätte man gemacht? Man hätte Slater nehmen können als Offensive Tackle. Da hätte man dann aber das gleiche Problem gehabt und sich die Frage gestellt, kann der Right Tackle spielen oder ist er vielleicht in seiner Stärke auf Left Tackle wieder jemand, der Austin Jackson vor der Nase steht? Oder nehme ich halt jemanden mit als Reach wie einen Linebacker, den ich dann an 12 ziehe, wenn man davon ausgeht, okay, vielleicht wäre Micah Parsons noch da gewesen, vielleicht auch nicht. Das weiß man ja dann nicht so genau, aber das wäre dann eine Möglichkeit gewesen. Und wenn ich vergleiche den Value, den Parsons bei uns gehabt hätte, zu dem Value, den Waddle in den nächsten Jahren haben soll, dann ist der Upside immer noch sehr teuer und sicherlich schade, dass wir dafür einen First-Round-Pick abgegeben haben, aber es ist nachvollziehbar, warum Miami das gemacht hat und ich denke, dass Jalen Waddle das auch wert ist. Vielleicht noch nicht mal so direkt im ersten Jahr, weil wir haben ihn nicht als klare Nummer 1 Wide Receiver gedraftet. Da haben wir Fuller und Parker, sondern wir haben ihn als 1C, sage ich mal, gedraftet. Und wenn du mit den dreien, auf den Platz gehst und sich die Verteidigung auf die anderen beiden konzentriert, dann wird Jalen Waddle zeigen können, direkt, warum wir ihn geholt haben. Weil er eben auch diese Qualitäten mitbringt, sich da zeigen zu können. Und sollte es so sein, dass Jalen Waddle dafür sorgt, dass sich die Zahlen von Parker und Fuller schon alleine dadurch erhöhen, nur allein, dass er auf dem Platz steht und eine Gefahr darstellt, würde mir das für das Team schon reichen. Jalen Waddle soll in den nächsten 2 bis 3 Jahren sicherlich dieser Playmaker und dieser Nummer 1 Receiver werden. Ich erwarte jetzt aber nicht von ihm, dass er gleich in Jahr 1 schon wie Justin Jefferson 1400 Yards auflegt. Das wird er nicht tun, das wird er auch nicht tun können, gerade weil sich die verschiedenen Receptions auf Fuller, Parker und ihn, nehmen wir jetzt mal die Tight Ends außen vor lassen und die Bälle, die auf die Running Backs gehen, da merkt man schon, er wird nicht so viele Targets bekommen, als dass er solche Zahlen liefern könnte, eben weil seine Mitspieler stark genug sind. Wenn es aber reicht, dass er dafür sorgt, sich zeitweise zu zeigen, zeitweise diese Big Plays aufzulegen und dann Verteidiger an sich bindet, die vielleicht in einem Matchup mit anderen Receivern fehlen, dann hat er einen indirekten Value für das Team. Und ich denke, das alles zusammen wird eine Rolle spielen und wird eine Rolle gespielt haben. Davon mal ganz abgesehen, dass ich natürlich einen absoluten Crush auf Jalen Waddle habe, mir viele seiner Spiele, die er gemacht hat, angeguckt habe und fast sicher bin, dass er der Unterschiedsspieler in den nächsten Jahren werden wird, wenn er fit bleibt. Das ist so die einzige gelbe Flagge, die ich so sehe. Er muss fit bleiben. Aber wenn er fit bleibt, wird er das, was er kann, auch locker zeigen können. Auch in der NFL.
Ja. Da spricht der Fanboy.
Definitiv, ja.
Also, okay. Also, man muss das jetzt. Ja, Micho, dann erzähl du erst.
Naja, ist okay. Ich hätte mich sonst wieder nachzuwollen. Ich wollte nämlich, Tobi hat nämlich eine Frage gestellt, die ich nur ganz kurz beantworten wollte, wirklich kurz. Und zwar hat Tobi gesagt, was hätte man denn dann gemacht? Also dann wäre der Draft auch komplett anders gefallen. Du weißt auch nicht, wo die Devonta Smith oder Rashawn Slater oder was auch immer gelandet wäre. Und ich sag ganz klar, natürlich hättest du dann deine Draftstrategie auch geändert, komplett. Ich meine halt nur, dass wenn du dann zum Beispiel über Translator 1.12 nimmst und dann zum Beispiel Anfang Runde 2 Terrace Marshall, hieß er, glaube ich, zum Beispiel, dass der Drop-Off oder der Unterschied dann vielleicht nicht so groß wäre vom Value her, auch wenn Jalen Waddle der bessere Spieler ist, Pre-Draft zumindest. Das war einfach nur die Frage. Also es gibt mit Sicherheit Ideen, die du dann hättest machen können. Du musst halt gucken, dass du dann halt flexibel reagierst. Aber soweit so gut.
Naja, wie gesagt, bei Slater muss man sich dann halt die Frage stellen, muss das sein, weil der in erster Linie Left Tackle ist und du hast im letzten Jahr schon Pick 17, glaube ich, für Austin Jackson investiert und setzte dem nach einem Jahr dann Pick 12 vor die Nase, dann hast du zwei Left Tackle und am Ende spielt nur einer und du hast den First Round Pick so oder so versenkt.
Also. Oder du ziehst halt jemanden auf Guard, aber wie gesagt, da gibt's viele Möglichkeiten, das muss man halt.
Aber ist doch jetzt quasi mal ein kurzer Fun-Fact. Liam Eichenberg hat 3 Jahre auf Left Tackle gespielt bei Notre Dame.
Kann aber mehr als Slater quasi jede Position spielen. Also jetzt Center mal ausgenommen. Obwohl er auch gesagt hat, dass er Center spielen würde.
Ja, natürlich, der würde alles spielen. Aber Slater kannst du auch auf Right Tackle setzen. Also der Typ ist halt ein Beast. So, aber jetzt, ich spiele den Draft jetzt mal kurz durch. Wir sind abgetradet, haben First-Round-Pick abgegeben und sind 5- und 4-Runden-Pick haben wir getauscht, oder? Was war das? Ich glaube, ja. 5- und 4-Runden-Pick. Wir haben den schlechteren Pick bekommen. Wenn ich mir dieses ganze Trade-Szenario anschaue, das ist quasi nicht ganz so hoch, aber wir kommen in die Preisregion eines Julio Jones. Ja? Damals sind die Falcons von 26 auf 6 hochgegangen, haben den Second Round und den Fourth Round Pick aus dem Jahr noch mit oben drauf gelegt, einen nächstigen First Round und nochmal einen Fourth Round Pick. So. Und wir sind von 12 auf 6 gegangen. Das ist schon ein bisschen mehr Value, den die Falcons abgegeben haben, aber wir bewegen uns in dieser Region. Nur um das mal von dieser Position zu sehen. Also ich erwarte schon, dass der mindestens seine 900 Yards macht diese Saison, der Herr Jalen Waddle. Also, weil er ist da jetzt gedraftet worden, wir haben 2 First-Round-Picks für ihn bezahlt, ja, und die muss er jetzt liefern. Weil, so jetzt spielen wir mal eine andere Strategie. Wir sitzen an 12, an 6 haben die Eagles Devonta Smith oder Jalen Waddle genommen, dementsprechend der andere Spieler wurde von den Lions genommen. Das heißt, Lirum Larum, eigentlich ändert sich nicht viel. So, und jetzt sitzen wir an 12. Wieso sollten wir denn nicht mit den Chicago Bears traden und noch einen First-Round-Pick einsammeln und dann an 20 picken? Ja, also das, um das jetzt mal auch in die andere Richtung zu spielen, das heißt, wir hätten nächstes Jahr nicht den First-Round-Pick der 49ers, sondern wir hatten den First-Round-Pick der 49ers, wir hatten unseren eigenen First-Round-Pick und den First-Round-Pick der Chicago Bears. Wir hatten 3 First-Round-Picks und hätten anstatt Jalen Waddle und Jalen Phillips, hätten wir Jalen Phillips und vermutlich, keine Ahnung, Rashad Bateman zum Beispiel. Ja, natürlich, jetzt kann man sagen, als Prospect hat natürlich der ein oder andere hatte einen richtigen Crush auf Rashad Bateman und hat den in den Top 3, habe ich auch gesehen. Aber er ist halt so der vierte Receiver eigentlich gewesen. Ja, keine Ahnung, was da an 20 wieder falsch gegangen ist bei den Giants. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber Tony ist ja auch okay, finde ich da. Aber wir hätten so, dann kannst also wenn du es noch weiter spinnst, haben wir quasi, hätten wir 2 First-Round-Picks mehr haben können und hätten Rashad Bateman und Rashad Bateman und 2 First-Round-Picks ist halt vom Prozess her gesehen so viel besser als Jalen Waddle. Und wenn man das jetzt mal andersrum spinnt, hätten wir ein bisschen mehr draufgelegt von 12 und wären wie die Eagles hoch, um Devonta Smith zu bekommen. Ja, also von Prozesssicht ist das Ganze so ein bisschen wackelig. Aber wenn man es aus dem großen Picture der Miami Dolphins betrachtet, ergibt es Sinn. Ja, also es ergibt Sinn, dass man da hochgetradet ist, weil man Tua eben die Waffe an die Hand geben will, von der man meint, ja, das ist der beste Wide Receiver dieser Klasse. Und ich denke, dass man Jalen Waddle da in 1 hatte. Und das Gleiche kann ich zum Beispiel, ich habe ja den Uptrade der Jets für Vera Tucker massiv kritisiert. Und den Trade an sich kritisiere ich auch. Aber von Prozesssicht aus gesehen ist der Pick super. Weil, was hat Darnold gefehlt bei den Jets? Protection oder Hilfe überhaupt. So, und jetzt sind sie halt ein bisschen Panic-Mode-mäßig. Ja, nicht mega Panic-Mode, aber schon so ein bisschen, dass sie in die Pumpe gegangen ist. Aber wir müssen jetzt, weil nicht, dass dem das Gleiche passiert. Und wenn dem das Gleiche passiert, dann hat Joe Douglas keinen Job mehr. Und deswegen sind sie hochgegangen. Vom Prozess her kann ich das gar nicht kritisieren, weil es sinnig ist. Aber den Trade an sich, von der anderen Seite gesehen, was Draft Value angeht, ja, war es nicht clever, weil du hättest halt an 23 Darisol, du hättest an 86 hättest du noch Quinn Meinerts bekommen. So, wo ich sage, die beiden zusammen und Vera Tucker, da gehe ich wahrscheinlich lieber mit dem Tackle und dem Guard, der sehr viel Upside bietet. Das nur dazu. So, jetzt habe ich da mal ein bisschen ausgeholt und dann mache ich einfach weiter. Jalen Phillips an 18, ja, ergibt massiv Sinn. Wir haben Shaq Lawson entlassen und hatten da einen Need. Und wir hatten da halt den Spieler und die Story gibt's ja mit den Broncos, dass die Broncos in den 20er hochtraden wollten für Jalen Phillips. Also die wollten wahrscheinlich das Äquivalent für einen Pick Nummer, ja, 15 bis 20 hätten die wahrscheinlich ausgegeben am Ende für Jalen Phillips. So, wir haben ihn dann 18 gepickt. Der erste Edge Rusher vom Board und dementsprechend kann man auch sagen, dass Miami den besten Edge Rusher auf ihrem Board bekommen hat und ihn einige Teams da auch als Best Player available hatten. Und das ist halt das Schöne bei den Dolphins. Sie hatten klare Needs und das habe ich ja in der Pre-Draft-Prozess auch gesagt. Dieses Jahr ist es schon zum Teil ein bisschen glücklich, dass unsere größten Needs eigentlich genau aufs Board fallen, wo die ersten Spieler von diesem Need halt gehen. Ja, das ist für Wide Receiver so gewesen, das ist für Edge Rusher und später für Safety so gewesen. Und das ist eigentlich besser hätte es quasi rein prozesstechnisch nicht laufen können. Und für mich ist der Pick immer noch sehr, sehr gut. Natürlich Concussion, wobei ich da sagen muss, dass für mich das eigentlich kein großes Thema ist. Er hat jetzt schon wieder ein Jahr Football gespielt, ohne wirklich Probleme zu haben. Micho, zu unserem Pick Nummer 18, möchtest du da noch was hinzufügen, beziehungsweise wie bewertest du den?
Ja, also ich bin mit dem Pick hochzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl vom Need bedienen her, denn wir brauchen einen Edge Rusher, ganz klar. Ich bin von der Qualität des Spielers grundsätzlich zufrieden, weil Jalen Phillips ist tatsächlich ein sauguter Spieler. Ja, gut, das haben wir auch mal über Dean Jordan gesagt, aber gut, ne? Und ich bin auch zufrieden, wo wir ihn gepickt haben. Das passt alles, das ist alles wunderbar. Dementsprechend gebe ich dem echt eine gute Note. Allerdings, und die Frage hätte ich an euch beide zu stellen, wenn ich mir jetzt unsere erste Runde angucke, haben beide Spieler in der ersten Runde mit Verletzungen zu tun. Und wie ich so gern sage, best Ability is Availability. Und natürlich hat er jetzt ein Jahr lang ohne Probleme durchgespielt. Auch bei Jalen Waddle, man weiß es halt nicht so. Es ist halt schon ein Risiko bei Spielern. Und das ist halt in der ersten Runde, sollte das halt der Fall sein, gerade wenn man 2 Picks hat, bei Spielern, die Impact-Spieler sein sollen, bei beiden ein vergleichsweise hohes Verletzungsrisiko in Kauf zu nehmen oder zumindest ja nicht Verletzungsrisiko, eine Verletzungsgeschichte in Kauf zu nehmen. Wie auch immer die bewertet, ob sich das auf die NFL übertragen lässt oder halt eben nicht, wir wissen, da gehört auch immer Glück oder Pech dazu. Aber das ist halt, was man sich bei den beiden Picks immer noch irgendwo vor Augen halten muss, dass da zumindest ein gewisses Risiko dabei ist. Und ob ich das bei 2 First-Round-Spielern gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich Jalen Phillips so jetzt rein von der Qualität her, vom Value her, einen super Pick.
Da möchte ich dann direkt kurz einhaken. Und zwar ist es ja so, dass letzte Saison Tua ein großes Fragezeichen war. Jetzt ist halt die Frage, welcher Spieler der Rookie-Quarterbacks hat sich schwer verletzt. Es war nicht Tour, es war Joe Burrow mit dem Kreuzbandriss. Dementsprechend, klar, du hast dir Spieler geholt, die schon mal verletzt waren, aber nee, also ich meine, die Titans haben es vorgemacht, dass man wirklich auch Spieler nehmen kann, die im ersten Jahr gar nicht spielen, Injury Concerns haben und die dann einfach durchstarten. So, und dementsprechend sehe ich, das sind für mich jetzt keine Verletzungen, wo ich wirklich jetzt Bauchschmerzen habe. Und ich sag mal, wir haben ja auch jetzt in den letzten Jahren eigentlich viele Spieler dahin bekommen, dass sie viel gespielt haben. Ich glaube, Devonta Parker hat so in den letzten beiden Jahren zusammen so viele Spiele, er hatte sowieso viele Spiele gemacht, aber ich so viele Spiele gemacht, wo er wirklich fit war in den letzten beiden Jahren, wie noch nie vorher in seiner Karriere. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir gut auf solche Sachen vorbereitet sind und das auch gut genug evaluiert haben, um halt wirklich zu sagen, okay, das spielt keine große Rolle. Man hat es zur Kenntnis genommen und hätte Jalen Phillips diese Concerns nicht, wäre er für mich auch locker ein Spieler, der vielleicht sogar ungefähr auf der Höhe der beiden Cornerbacks gewesen wäre, J.C. Horn und Patrick Surtain im zweiten. Ich denke, in der Riege wäre dann auch, wahrscheinlich vor Micah Parsons, wäre Jalen Phillips dann noch gegangen. Tobi, du darfst dazu gerne auch noch Stellung nehmen und dann den Pick auch bewerten.
Ich gehe auch davon aus, dass man, ich habe das ja in den Mock-Drafts schon erwähnt. Da habe ich gesagt, es wird eine Franchise geben, die Jalen Phillips Ende der 10er, Anfang der 20er nimmt, die das Risiko in Kauf nimmt, die aber genauso gut dieses Verletzungsrisiko sehr gut evaluiert hat und abwägt, was einem der Spieler gibt in den nächsten Jahren mit dem Risiko, was es bedeuten kann. Und ich habe das damals auch an 18 genauso beurteilt, dass wir das sein können und dass ich möchte, dass wir das sind. Deswegen, ich finde den Pick genau an der Stelle finde ich super. Also ganz ehrlich, es hätte nicht besser laufen können, weil es ist der beste Edge-Rusher im Draft. Es ist der beste Fit für Miami. Es ist der beste Fit für die Dolphins. Und da kann ich nichts Negatives zu sagen. Das ist genau der Spieler, den ich an dieser Stelle für die Dolphins gerne gehabt hätte und ist perfekt gelaufen.
Wunderbar.
Ja, wartet, ganz kurz, nur damit ihr mich nicht falsch versteht oder sowas. Nochmal, finde ich auch, ich finde den Pick auch super und so weiter. Und ich kann auch verstehen, dass man über die Injury Concerns von Jalen Phillips hinweg sieht, kann ich auch verstehen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Und das in Anführungszeichen Risiko an 18 zu gehen, gehe ich vollkommen mit d'accord. Das Einzige, wo ich ein bisschen Finger in die Wunde lege, ist, dass man halt zwei Spieler mit so einer Vorgeschichte in der ersten Runde macht. Wo ich dann sage, boah, zwei Spieler könnte ein bisschen too much sein. Ne? Weil halt in dem Moment, wenn du beide Spieler tatsächlich auch verlierst, ist mir, finde ich, haut's nochmal doppelt rein. Mag sein, dass ich da vielleicht ein bisschen zu vorsichtig bin, natürlich, aber darum ging es mir. Es ging mir nicht darum, Jalen Phillips jetzt alleine an der Stelle wegen seiner Injury Concerns zu kritisieren, sondern einfach den Verbund von Waddle und Phillips und dann auch nur die Verletzungshistorie.
Ja, aber gerade bei Phillips schon allein wegen der räumlichen Nähe gehe ich davon aus, dass die Dolphins da alles getan und evaluiert und gemacht haben, um eben genau zu gucken, wie groß ist dieses Risiko und ist dieses Risiko überhaupt noch gegeben. Von daher vertraue ich da schon der Franchise, dass sie genau da eben dieses Risiko vielleicht für sich persönlich in dem Prozess minimiert haben, dass das gar nicht so groß ist, wie wir von außen denken. Und die werden sich sicherlich mit dem Teamarzt der Hurricanes unterhalten haben. Die werden sich mit allen möglichen Leuten unterhalten haben. Die werden sicherlich auch mit Phillips 10, 20, 30 Mal gesprochen haben. Also von daher wahrscheinlich, und es wäre fahrlässig und naiv, wenn sie es nicht getan hätten, das muss man ja auch mal ganz sagen, dass sie für sich dieses Risiko so gering wie möglich erachten. Weil sonst hätten sie ihn, glaube ich, nicht gepickt. Weil, so wie du sagst, sie gehen dieses Risiko ein. Aber ich stelle mir die Frage, ist das Risiko wirklich so groß, wie du oder wie wir das von außen annehmen? Und da muss ich ganz klar sagen, wenn das ein Ja wäre, würden die alle ihren Job nicht richtig machen.
Ja gut, passieren kann halt immer was.
Ja klar, sicher, aber sie werden es so, ja, so gering wie möglich eingegrenzt, ja, haben.
Ich würde die Diskussion an dieser Stelle einfach auch beenden und weitermachen, weil, ja, es gibt für alles Beispiele, wir könnten jetzt auch über Ryan Tannehill bis noch eine Stunde sprechen. Das führt aber im Endeffekt zu nichts. Ich verstehe die Argumente, ich sehe sie aber halt einfach nicht so stark. Und damit kommen wir doch mal zu einem mehr oder weniger gesunden Spieler, der 2020 das Opt-out gewählt hat, von dem ich gerade schon was vorgelesen habe. Javon Holland, Safety, und auch da kann man sagen, nachdem die Dolphins vermutlich ihren ersten Wide Receiver vom Board, ihren ersten Edge Defender vom Board, bekommen sie definitiv auch den ersten Safety vom Board. Finde ich geil, ist für mich jetzt aber auch ein gewisser Anspruch, den ich persönlich an unseren Head Coach Brian Flores stelle. Wenn ich alle meine besten Spieler bekomme, gerade jetzt auf zwei Positionen, zu einer Defense, die, selbst wenn sie eine gewisse Regression auferlegt bekommt oder halt gewiss ein bisschen Rückschritt macht, weil das Defense-Niveau selten auf dem Niveau gehalten werden kann, dann erwarte ich trotzdem, dass, wenn ich die besten Spieler bekomme, die ich da haben will, in den Positionen, dass da definitiv ein Sprung nach vorne stattfindet und wir eben eine Defense haben, die noch mal deutlich besser ist als letzte Saison. Für mich, ich finde den Pick super, versatiler Safety, ist genau ein Spieler, den wir brauchen, ja, der einen Need in dem Sinne bedient, weil wir auf Safety, haben wir am Anfang ja schon drüber diskutiert, der einfach viel abdecken kann, der keine direkte Rolle hat, was genau in das Scheme von Brian Flores passt. Man kann ihn deep schicken, man kann ihn in die Box ziehen, in Slot. Er wird nicht der krasseste Box-Safety werden, aber er kann halt viel, viel machen und ist einfach sehr, sehr stark in der Coverage. Und dementsprechend ist das, glaube ich, definitiv ein Safety, den wir gebrauchen können, ja, eben weil er keine direkte Position hat. Ja. Also ich sehe ihn halt nicht direkt in diesem Free- und Strong-Safety-Gedanken. Also da sehe ich ihn einfach nicht. Da unterscheide ich mich ja von Micha so ein bisschen. Deswegen ist das von meiner Seite auch, es ergibt Sinn, was die Dolphins da, warum sie da genau diesen Spieler gepickt haben. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Aber Micho, du möchtest da bestimmt gerne einhaken.
Ja, kann ich gerne machen. Also, das ist tatsächlich der Pick, den ich im Draft am schärfsten kritisiere, als Pick selber. Das heißt gar nicht mal, dass ich unzufrieden mit Javon Holland bin. So ist das gar nicht gemeint. Ich glaube tatsächlich, also nochmal, Safety-Gruppe, eine Verstärkung der Safety-Gruppe kann uns helfen. Ich sehe ihn halt nicht ganz so versatil wie du. Im Gegenteil, ich sehe ihn tatsächlich in der NFL in einer klassischen Free-Safety-Rolle eher. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich hätte tatsächlich eher einen Strong-Safety auch als Game-Fit lieber bei uns gehabt. Und was ich halt auch sagen muss, ist, ich hätte, wenn ich ein Big Board gehabt hätte, auch Javon Holland bei weitem nicht so hoch gehabt. Also deswegen fühlt es sich so ein bisschen nach einem Reach an. Klar, wenn du an der Stelle einen Safety picken willst, weil du sagst, du hast jetzt deine ersten beiden Needs bedient und jetzt soll es halt eben ein Safety sein und es gab keinen Downtrade-Partner oder was auch immer. Angeblich waren wir ja an Javonte Williams, dem Running Back, interessiert. Ich hoffe, das war eine Ente. Auf jeden Fall, ne, dann kann man natürlich sagen, klar, nehme ich den Safety, wenn ich den am höchsten auf dem Board habe an der Stelle. Ich hätte ihn tatsächlich eher später gesehen, zweite Hälfte, zweite Runde, wahrscheinlich irgendwo da, und hätte auch andere Safeties vorher gehabt, aber das ist halt eine persönliche Meinung. Aber das ist der Grund, warum ich den Pick grundsätzlich kritisiere. Ich hätte ihn halt später auf dem Board gehabt und sehe ihn als nicht ganz so guten Scheme-Fit, aber trotz allem ist es immer noch Qualität, die wir uns ins Roster holen, und immer noch Qualität in einer meiner Meinung nach Problempositionsgruppe. Und von daher ist das Jammern auf hohem Niveau, was ich hier sage.
Ja, das haben wir doch gerne. Wenn ich mir überlege, dass wir jetzt schon auf hohem Niveau jammern dürfen im Dolphins Drive, dann haben wir zumindest das ein oder andere richtig gemacht, würde ich mal behaupten. Ja, Tobi, deine Meinung zu Javon Holland?
Zuerst mal zu Micho. So wie ich das gehört habe, haben wir nur die Denver Broncos glauben lassen, dass wir an Javonte Williams interessiert waren um eben die vor uns kommen zu lassen und Javonte Williams zu picken. Eric Stutzville war ja mal in Denver und es scheint da diverse Fake-Anrufe oder solche Smokescreen-Anrufe gegeben zu haben, dass wir Denver glauben lassen haben, wir würden Javonte Williams nehmen. Das war, wenn man dem wirklich glauben darf, was da so kommuniziert wurde, war dem aber nicht so, dass wir da nämlich auch dadurch, dass sie vor uns gesprungen sind, verhindert haben, dass die Franchise, die eigentlich vor uns hätte picken können, da einen Safety nehmen kann, weil die einen Safety-Need hatten, die dann aber durch das Angebot der Broncos runtergehen konnten und wir ohne Probleme Jevon Holland draften konnten. Jevon Holland als Spieler, was ihr noch vergessen habt, der hat auch Punt-Returner gespielt. Das darf man auch nicht vergessen und das noch nicht mal schlecht. Also das könnte er theoretisch dann auch machen. Passt voll ins Schema, passt voll ins Need, passt voll auch aus GM-Sicht in den längerfristigen Plan, vielleicht sich da Capspace-technisch verändern zu können. Und er passt vor allen Dingen auch zu Brandon Jones. Und wenn man jetzt weiterdenkt, sollte man ja davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren Javon Holland und Brandon Jones unser Safety-Duo bilden sollen. Also, dass da schon zwei Spieler in der Secondary spielen, die zueinander passen und wo man in Miami jetzt nicht gerade traurig drum sein muss, dass man ihn an dieser Stelle geholt hat. Warum man Trevon Merrick nicht verpflichtet hat, ist der Grund, warum ihn die 20 Franchises vor uns auch nicht genommen haben. Da gibt's ja anscheinend massive Injury Concerns und was man so hört, hatte man von Natur aus auch Holland auf dem eigenen Board über Merrick und ist war dann auch sehr froh darum, da den Wunsch Safety gedraftet zu haben. Und auch da bin ich sehr zufrieden. Ich meine, ohne Injury Concerns hätte ich auch Merrick über Holland gehabt, aber nicht viel. Es ist ein richtig guter Spieler. Er wird auch was das Verteidigen von Pässen angeht, uns richtig Freude machen und er passt genau da rein, was wir in der Secondary noch gebrauchen konnten.
Okay, ja, danke für eure Einschätzung. Kurz, Micho, ich habe gerade so ein bisschen nebenbei mir so ein paar Big Boards angeschaut. Mitte zweite Runde ist er meistens so gerankt, also so um die 50. Ich habe jetzt noch mal The Draft Network offen. Da ist halt Trevon Merrick. Aber ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele einfach auch nichts von diesen Injury Concerns wegen den Rücken was wussten. Und dementsprechend hat Javon Holland ist bei denen auf Platz 2, was die Safeties angeht und der Rang ist 44. Also da wären wir schon so ungefähr in der Region. Und gerade wenn Trevon Merrick natürlich fällt, dann steigert das nicht unbedingt den Wert der anderen Spieler, aber es ist natürlich dadurch dann bedingt, dass wenn Trevon Merrick verletzungsbedingt da große Fragezeichen aufwirkt und so ein Rücken ist natürlich scheiße beim Footballspielen, weil den braucht man, dann rückt halt der 1 und 2 direkt nach. Ja, Micho.
Ja, um da noch mal kurz einzuhaken, weil mir fiel gerade was ein, was wir im letzten Jahr schon mal besprochen hatten. Und auch da würde ich gerne einfach nur mal eure Meinung wissen. Ich habe ja gehört, dass viele Mockdrafts sehr, sehr bei sehr vielen Picks richtig lagen. Und die Begründung war im Nachhinein, dass man einfach sagt, naja, das liegt an Corona. Einfach deswegen, weil tatsächlich aufgrund der Pandemie die Untersuchungen und das Scouting halt nicht so sein konnte, wie es normalerweise wäre, weil man sich zum Teil auf unzulässige Daten und so weiter berufen konnte. Und genau an der Stelle stelle ich mir jetzt eben die Frage, kann es denn sein, dass so ein Spieler wie Trevon Merrick oder halt eben, warum, dass das halt eben auch genau das ist, was passiert ist, nämlich, dass man sagt von wegen, okay, man hat das vorher nicht untersuchen können. Bei Jane Phillips, Tobi sagte das gerade eben schön, der war um die Ecke, da konnten wir das eben. Bei Trevon Merrick war das halt eben nicht machbar und dass er deswegen einfach nur gefallen ist. Also kann es tatsächlich sein, dass Corona da in dem Draft doch eine größere Rolle gespielt hat, als wir vermuten?
Ja und nein. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob der Jan, witzigerweise habe ich so eine ähnliche Frage im Mailback an den Jan Wegwerth gestellt, weil es ist auffällig, meiner Meinung nach, ich habe nämlich keine Daten aus den letzten Jahren, aber es ist auffällig, dass dieses Jahr viele Positionen oder halt viele Spieler, wie du gesagt hast, in der ersten Runde viel projected. Es gibt Leute, die haben 18 Picks oder so richtig, wo du denkst, what the fuck? Aber irgendwie nach Tag 1 ist es ziemlich dünn geworden. Und irgendwie war bei jedem Spieler, der gefallen ist, also bei Merrick war es der Rücken. Bei JOK war es, dass die haben wir darüber geredet, einmal Herz, tatsächlich doch Injury ein bisschen, Herzprobleme. Und zum anderen viele einfach mit diesem Linebacker-Safety-Hybriden noch nicht so viel anfangen können, weil man hat es gesehen, es ist anscheinend doch nicht so einfach oder das halt wirklich einzubringen. Das dazu. Jetzt habe ich gerade ein wenig den Faden verloren. Genau,
ob Corona den Draft letztendlich doch beeinflusst hat.
Und man wollte uns glauben machen, dass wir weniger wissen, obwohl wir mehr wussten. Aber diese Einzelheiten, die halt dann zum Beispiel nicht beim Combine rausgekommen wären, wo man irgendwo was geleakt hätte oder so, das fehlt. Und dementsprechend wussten wir im ersten Tag relativ gut Bescheid, weil es gab wenig Spieler mit großen Concerns. Ja, es gab halt die Spieler mit Off-Field-Issues, die wurden dann alle von den Cowboys gepickt. Und dann gab es halt Spieler, wo man halt nicht wusste, was Injury-Concerns sind. Ansonsten war es alles relativ klar. Und auch wenn man sich die Picks der letzten Jahre anguckt, Quarterback wird immer wichtiger. So, wir hatten ja 3 Quarterback-needy Teams eigentlich von Anfang an. So, und dann an 4 war ja die erste Frage. So, 5 war wieder relativ einfach, beziehungsweise da gab es eigentlich nur so eine 50-50. Dann waren wir dran, wo es eigentlich auch nur um die Wahl des Wide Receivers ging oder halt Kyle Pitts, wenn der gefallen wäre. Die Lions haben das genommen, was übrig geblieben ist. Dann die Broncos, wo eigentlich viele auch mit dem Quarterback dann, was ja auch der richtigere Pick gewesen wäre eigentlich. Die Panthers kamen vorher noch, wo man eigentlich auch dann mit einem Quarterback hätte rechnen müssen. Dann gingen die Cornerbacks, bei den Broncos Cornerback hatten schon einige mit gerechnet. Dann waren natürlich die Cowboys gelackmeierten. Und also es sind viele, ich meine, ich hatte ja dann Jalen Phillips bei uns wieder richtig und tatsächlich Davis an 19 zum Washington Football Team hatte ich auch richtig. Das sind halt so Picks, wo da, dass dir das passiert, das ist relativ unwahrscheinlich. Das war halt ein bisschen lucky. Aber in den späteren Runden ist tatsächlich weniger richtig gewesen bei vielen, weil viele Spieler gedroppt sind, wo man sagt, die ganzen Safeties sind ja, was weiß ich, bis wohin gedroppt. Zum Beispiel Cornerbacks, zum Teil Wide Receiver. Es ist halt wirklich viele Spieler, die dann noch weiter gedroppt sind. Ich glaube, in der ersten Runde ja, aber darüber hinaus ist die Evaluierung bei uns einfach auch im Amateurbereich, sage ich das jetzt mal, in der deutschen Podcast-Szene, noch nicht so weit, dass wir da wirklich einen tiefen Einblick haben. Und dementsprechend war es auf die lange Sicht, also auf die Runde 2 gesehen, glaube ich, hat man ein bisschen weniger gewusst als sonst, aber in Runde 1 hat man mehr gewusst. Weißt du, Tobi, wie siehst du das?
Ja, das kann man so unterschreiben, dass Owusu-Koramoah jetzt zum Beispiel bis auf 52 runterfällt, war schon arg überraschend. Also da hätte ich im Leben nicht gerechnet, aber da kannte man halt auch die Concerns nicht, dass ein Creed Humphrey zum Beispiel bis 63 runterfällt, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Den hatte ich ganz klar als ersten Center und weit vor Landon Dickerson, der ja die Injury Concerns auch hatte. und dass der nur 15 Picks vor ihm geht, war bemerkenswert und halt auch so Sachen, wo du dir denkst, da sehen wir als Amateure das noch ganz anders und da sieht man mal, wie weit unsere persönlichen Boards von den Boards der einzelnen Franchises entfernt sind und welche Skills der einzelnen Spieler vielleicht eine Rolle spielen, die wir von außen gar nicht beeinflussen können. So diese ganzen Soft Skills oder so, das können wir ja auch. Wie sollen wir das machen? Es war schon an der einen oder anderen Stelle sehr bemerkenswert, dass einige Spieler sehr weit gedroppt sind und auch einige Spieler bis 50, 60 Spots eher runtergegangen sind, als man das vielleicht landläufig so erwartet hätte. Also das war schon bemerkenswert. Und was mir vielleicht im Allgemeinen für den Draft so aufgefallen sind, es gab halt viel Hin- und Her-Getrader. Also die Unruhe und die Nervosität war viel mehr da als in den Jahren davor. Also es gab ja Zeiten auf dem Board, da war ja jeder Pick ein Trade und alles hin und her und rauf und runter und alle nervös und alle unruhig. Also das war schon.
Na gut, aber das war zu erwarten.
Naja,
also gerade.
Aber in der Masse hatte ich es nicht erwartet.
Doch, also gut, das Entschuldigung, doch aus meiner Sicht. Also eigentlich war es ja nur richtig schlimm Anfang zweite Runde.
Ja.
Also sonst war es ja eigentlich normal. Und Anfang zweite Runde war es nur richtig wild, weil kein Team wirklich nach vorne getradet ist in Ende Runde 1. So, was du ja sonst hast, dass noch ein, zwei Franchises hochkommen, das hattest du dies ja nicht. Und dementsprechend hattest du diese Unruhe an Tag 2 am Anfang. Witzigerweise, da hatte ich dann zur Preview die mir die Coverage von Jan, Christian, Julian Barsch und Nikolas angeschaut und Jan sagte genau das, dass man damit eigentlich rechnen kann, dass da noch ein paar Teams jetzt hochgehen und fancy war ja eigentlich, dass die Broncos das Äquivalent eines Pick Nummer 25 für ihren Running Back bezahlt haben. Komplett irre. Aber gut, das war positiv für uns. Dann würde ich sagen, gehen wir auf den nächsten Pick ein. Und zwar haben wir dann von Pick Nummer 50 hochgetradet an Pick 42 und haben Liam Eichenberg, Offensive Tackle Notre Dame gepickt. Für mich ähnlich gelagert von Prozesssicht wie der Uptrade der Jets, einfach viel zu teuer. Und mit dem Pick hätte man nächstes Jahr vielleicht mehr machen können, aber man sieht, man möchte den Quarterback schützen und Liam Eichenberg gibt einem eine gewisse Versatilität. Ja, er kann auf Tackle spielen oder er spielt auf Guard. Natürlich, die Arme sind ein bisschen kürzer. Ja, das stimmt schon. Er hat mit Abstand die kürzesten Arme in der Offensive Line. Aber ich meine, Robert Hunt hat auch kürzere Arme. Der hat dann 33,5 Inches. Liam Eichenberg hat 38 Inches. Ja, zu 33 ist halt die Grenze. Und man sagt, da sollte man dann unter 33 sollte man wahrscheinlich auf Guard wechseln. Aber ich sehe durchaus, je nachdem, was wir für ein Scheme spielen, kann er sehr, sehr gut werden. Und ich mag den Pick. Ich mag den Upshade aber nicht. Aber aus Prozesssicht kann man sagen, dass es sehr, sehr viel Sinn ergibt, was die Dolphins da gemacht haben. Tobi, deine Bewertung oder jetzt einfach deine Bewertung zu dem Pick.
Ja, es ist ja genau so, und das hat ja auch Chris Greer in der Pressekonferenz hinterher so gesagt, dass sie halt eine Ahnung hatten oder / wussten, dass so Mitte der 40 der Run nach O-Linern wirklich Fahrt aufnehmen würde und dass sie sicher gehen wollten, dass sie ihren Wunschspieler an dieser Stelle auch bekommen. Und deswegen, ja, sehr, sehr teuer, vielleicht auch zu teuer, aber halt immer noch dann wieder den Spieler wirklich bekommen, den sie haben wollten und nicht von anderen abhängig, um dann da auf Dinge reagieren zu müssen, wenn jetzt an 45 Walker Little, an 46 Jackson Carmen oder an, ich glaube, 48 der andere Guard von Notre Dame vom Board runtergehen, da hätte man dann das nehmen müssen an 50, was übrig geblieben ist. Und ich meine, gut, du hast es angesprochen, Liam Eichenberg hat kurze Arme, aber Liam Eichenberg bringt auch, was man so liest, die richtige Einstellung mit, die richtige Work Ethic mit. Micho kann da sicherlich mehr zu sagen. Er hat ja auch Ian Book, der jetzt noch nicht gerade der mobilste aller Quarterbacks ist, in den Jahren bei Notre Dame sehr gut beschützt. Und wahrscheinlich wird man darauf auch bauen, dass er das auch bei Tua tun kann und wird sich da schon was bei gedacht haben. Von daher, der Uptrade sicherlich zu teuer, der Spieler gut und nachvollziehbar. Also ich bin fein mit dem Spieler, hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen billiger gegangen wäre, kann im Nachhinein und im Prozess aber nachvollziehen, warum sie so gehandelt haben.
Aber kurz bevor Micho da seine Meinung zu sagen kann, die Aussage, da bekomme ich meinen Guy, mein Spieler, ist der größte Bullshit. Also nicht jetzt, dass du das gesagt hast, sondern wenn ein Team so denkt, dann ist ein Team verloren. Ja, weil so manövrierst du deine Franchise in den Ruin. Komplett. Damit fährst du sie komplett gegen die Wand, weil du dann meinst, dass du besser evaluierst als die NFL. Und das haben GMs seit über 100 Jahren gemeint. Und es hat nie funktioniert. Ja? Beziehungsweise den Draft gibt's ja in dieser Form ja auch nicht so, nicht so lange, glaube ich. Aber wenn das die Aussage ist zu einem Draft-Pick, ja, dann haben sie, und das sagen die Jets auch, und deswegen kritisiere ich den Pick ja auch, weil es Quatsch ist, zu sagen, ich will unbedingt meinen Guy. Ja, wenn du das, oh, das kann einmal funktionieren. Das hat beim Julio Jones-Trade superbar für die Falcons geklappt, weil die vier Spieler, die die Browns gepickt haben, nichts gebracht haben. Kein Pro Bowl, kein All-Pro, nada, niente. Aber hochzugehen für den Guy, den ich unbedingt haben will. Nee, wenn das langfristig ein Team macht, dann wird das Team in den Ruin fahren und dann wird es auch nie was werden. Ja, nur kurz, das wollte ich nur kurz so reingeschoben haben, weil wenn das häufiger passiert, deswegen war ich so froh zum Beispiel, dass wir an 36 Jevon Holland gepickt haben. Es war kein großes Need, ich denke, andere Needs wären größer gewesen. Es war für die Dolphins der Best Player Available. Und das ist für den langfristigen Erfolg immer die bessere Wahl, als für Needs zu reachen oder für My Guy, jetzt in Anführungsstrichen, My Guy, hochzugehen. Ist einfach, also das sagt die Datenlage einfach. Nur kurz zur Erklärung, warum ich da dann auch so ein bisschen harsch reagiere, wenn solche Argumente kommen, wie ich will unbedingt mal den Spieler haben, das ist schön, deine Evaluierung ist aber im Durchschnitt nicht besser als die der anderen NFL-Teams. So, das dazu und jetzt darf Micho sich zu dem Spieler von seinem Lieblingscollege äußern.
Beziehungsweise zu dem äußern, was du gerade eben auch gesagt hast. Zum Beispiel, ich sag ja von wegen, das war ein großer Need und wir haben für einen Need sogar ein bisschen gereached da bei Jevon Holland. Aber wie gesagt, so unterschiedlich sind die Bewertungen. Ich wollte nur nicht, dass du das letzte Wort hast. So, Liam Eichenberg. Ja, also zum Upgrade habt ihr alles gesagt. Ich finde den Upgrade auch relativ teuer. Liam Eichenberg bringt einiges an Qualität mit, ja. Man sollte nicht zu hoch bewerten, dass er, ich glaube, 2 Jahre lang keinen Sack zugelassen hat oder sowas. Dazu muss man sehen, dass Notre Dame in den 2 Jahren insgesamt auch relativ überlegen war. Ich weiß noch nicht, was alle immer mit ihren Armen haben. Ja, klar, kann man über die Armlänge diskutieren. Das ist aber nicht der Grund, warum ich Liam Eichenberg eher auf Guard sehe, sondern tatsächlich sehe ich Liam Eichenberg auf Guard, vor allen Dingen wegen seinem Speed. Also ich glaube, dass er relativ leicht von Speed-Rushern an der Edge ausmanövriert werden kann. Das ist für einen Tackle denkbar schlecht, gerade wenn jemand mit Stunts kommt, also wenn jemand tatsächlich, wenn tatsächlich die Position getauscht werden oder sowas, Liam Eichenberg kommt mehr über seine Kraft, da ist er tatsächlich ein Monster auch. Er ist ein extrem guter Runblocker und ist da gerade auf Guard, finde ich, sehr, sehr gut auch aufgehoben, um dort seine Stärken auszuspielen. Ob man ihn an der Stelle hätte holen müssen oder dann nicht zum Beispiel lieber im Center, was mein Favorit gewesen wäre, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber um die Frage von Tobi noch zu beantworten, er hat sich bei Notre Dame in den Jahren absolut als Leader profiliert gehabt. Also er ist wirklich einer, der auch vorangegangen ist und wo man auch im Locker-Room halt immer gehört hat, von wegen, das ist einer, der die Spieler nach vorne gepusht hat. Also ich glaube nicht, dass wir mit ihm einen neuen Bully-Skandal, einen neuen Mobbing-Skandal befürchten müssen. Da finde ich Liam Eichenberg tatsächlich eine gute Wahl. Wie gesagt, Uptrade zu teuer. Ich möchte aber auch noch was zu dem sagen, was Rico bzw. was Tobi gesagt haben, nämlich dieses, nicht nur dieses Mein Guy, sondern was wurde hinterher gesagt. Ich gebe relativ wenig drauf, was Front Office oder Coaches hinterher, wie sie ihren Picks immer rechtfertigen, weil man wird immer hören, das war der Spieler, den wir wollten. Weil kein Coach wird sich hinstellen und sagen, naja, eigentlich haben wir einen anderen Spieler gewollt, aber der ging nun mal vorher vom Board und dann mussten wir jetzt halt den nehmen. Das wird kein Trainer öffentlich machen, selbst wenn es so wäre. Von daher glaube ich, dass man diese Aussagen auch nicht irgendwie als hoch bewerten sollte oder sonst irgendwas. Ich hab's mal ganz provokant auch gerne mal gesagt, das ist Propaganda. Was da gesagt wird, gerade nach so einem Draft, ist Propaganda. Und da lege ich tatsächlich null Wert drauf, was da im Nachhinein, wie die Spieler im Nachhinein dann von den Coaches oder von den GMs in den Himmel gelobt werden. Da können die weiß Gott was erzählen. Müssen sie auch, weil sie müssen ihren Pick ja verkaufen.
Das ist korrekt. Das ist korrekt, dass sie ihren Pick verkaufen müssen. Ich sehe da schon einen Unterschied, beziehungsweise auch ja von dem, was man so von den Dolphins jetzt nach dem Draft gehört hat und wie bei den Dolphins Football gedacht wird, das erfreut mich sehr, muss ich gestehen. Also so Aussagen zum Beispiel, also was auch zum Teil erklärt, warum wir nicht in Runde 1, 2 oder 3 einen Running Back gepickt haben. Zum Beispiel, dass man sagt, dass unser Coach sich hinstellt und sagt, ja, unser Laufspiel wird jetzt sollte in der nächsten Saison automatisch besser werden, weil Jane Waddle uns das Laufspiel öffnet. Zusammen mit Will Fuller. Und wo ich sage, okay, wenn das der Gedanke ist, das Laufspiel so zu verbessern, dann glaube ich, dass wir langfristig auch erfolgreich sein können, wenn wir auf gewissen Positionen das dann auch hinkriegen. So, das nur kurz dazu nochmal so als Ergänzung. Und klar, es wird sich keiner hinstellen sagen, boah, nee, jetzt, wir mussten den picken, weil es war keiner mehr da. Du kannst halt immer sagen, das war der Best Player available. So, kannst du es in, ich glaube auch gar nicht, dass das so weit hergeholt ist, aber ja, schauen wir einfach mal. Ich meine, wir wissen ja auch eigentlich immer relativ gut, was so die Team-Needs sind. Manchmal sieht ein Team einen Need etwas mehr als die Allgemeinheit. Aber ja, da kommen wir dann eigentlich, glaube ich, zu unserem nächsten Pick. Und das war an 81 Hunter Long. Unser neuer Tight End aus Boston College, dem College, wo auch unser Head Coach herkommt. Und ja, er kann einen Zauberwürfel in 47 Sekunden lösen. Also ein smarter Spieler, wenn man so sagen will. Ich konnte ihn auch mal unter einer Minute lösen. Muss ich auch sagen, mich hat keiner gedraftet. Deswegen, aber ich hatte mich, glaube ich, auch vergessen, zum Draft anzumelden. So, aber jetzt soll es hier nicht um die Zauberwürfel gehen, sondern um Hunter Long als Spieler. Und da, Micho, darfst du jetzt einfach mal anfangen, deine Evaluierung zu Hunter Long zu geben.
Ja, ich finde, dass Hunter Long bei uns, er erfüllt schon insofern nie, das ist das, was ich meinte mit von wegen, es ist langfristig gedacht, er soll mit Sicherheit einen unserer beiden Tight Ends, deren Verträge nächstes Jahr auslaufen, ersetzen oder zumindest unter Druck setzen. Hunter Long ist ein guter Inline-Tight End, das heißt, er kann tatsächlich gut blocken. Das ist eine Geschichte, die ja bei Mike Gesicki ganz klar fehlt. Und er hat meiner Meinung nach von allen Tight Ends nach Mike Gesicki die besten Hände. Das heißt, er kommt dem, was ich als einen kompletten Tight End ansehe, noch am nächsten. Was wiederum bedeutet, dass er am ehesten auch noch eine Matchup-Waffe sein kann. So, und damit ist er ein klares Upgrade im Tight End Room. Und wir gehen mit ganz anderen Voraussetzungen natürlich in die Verhandlung. Das wird unseren GM Tobi gleich erfreuen, der sagen wird, wir können so und so viel sparen, wenn wir die Tight Ends entlassen. Wir gehen mit ganz anderen Voraussetzungen natürlich dann in Verhandlungen, beziehungsweise wir werden unser Tight End Room dann auch dementsprechend verändern können, wenn sie nicht die Leistung bringen. Und an der Stelle finde ich, ist das ein guter Value. Der Spieler passt an der Stelle. Es ist weder ein Reach noch ein super Steal in meinen Augen. Es passt ganz genau. Ich persönlich halt ihn, war mein Tight End Nummer 2 auf dem Board. Einfach wegen dem kompletten. Pat Freiermuth, der von den Steelers gedraftet wurde zum Beispiel, ist mit Sicherheit im Receiving besser, aber halt eben nicht so ein Komplettpaket. Und da ist Hunter Long doch schon ein guter Spieler und in meinen Augen ordentliches Upgrade und auch den Pick wert.
Wunderbar. Was sagt denn unser GM dazu?
Ich sage, ich war extrem überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir an der Stelle da einen Tight End nehmen. Ich hätte eher mit noch einem zusätzlichen Linebacker gerechnet zum Beispiel. Das wäre so meine Wahl gewesen. Worauf ihr angesprochen habt, das ist sicherlich so, dass bei nicht nur Mike Gesicki, sondern auch bei Durham Smythe nächstes Jahr oder Ende des Jahres der Vertrag ausläuft und dass wir uns da mal irgendwann über Vertragsverlängerungen unterhalten müssten. Und dass eben Hunter Long uns da eine gewisse Freiheit gibt, eben Entscheidungen treffen zu können, die den Druck finanziell gesehen etwas rausnehmen. Klar, wir wissen alle, was Mike Gesicki für eine Receiving-Waffe ist. Er weiß jetzt aber auch, dass er in der Offseason tunlichst daran arbeiten sollte, sein Blocking noch weiter zu verbessern, weil er ansonsten nicht den Vertrag bei Miami bekommt, den er vielleicht ab nächstes Jahr bei uns haben möchte. Bei Smythe oder bei Smythe, je nachdem, ist es das andere. Der sollte an seinen Händen arbeiten, dass er vielleicht für eine Weiterbeschäftigung oder für eine Weiterverpflichtung über die Saison hinaus spielt. Der Junge hat wieder, also Hunter Long jetzt, hat wieder die Soft Skills, auf die Miami so steht. Nicht nur, dass er vom gleichen College kommt wie unser Head Coach da auch seine Verbindung zum Boston College hat, sondern wie Micho das sagt, er ist halt der komplettere klassische Tight End, der beide Dinge kann. Und er gibt dann, gerade wenn man davon ausgeht, dass unsere Offense vielleicht im nächsten Jahr mit zwei Tight Ends gewisse Sets spielen wird, gibt er der Mannschaft einfach eine Breite, auch auf der Position, von der ich nicht dachte, dass wir sie bräuchten. Das ändert sich nicht, ob wir Kyle Pitts oder jetzt Hunter Long genommen hätten. Vom reinen, jetzt nicht vom sportlichen her, sondern vom reinen positionellen her gesehen. Aber wenn ich Kyle Pitts als Tight End mir vorstellen kann und den vielleicht gerne in Miami gesehen hätte, kann ich auch nachvollziehen, warum man Hunter Long genommen hat. Wie gesagt, ich bin da zufrieden. Ich hätte es an der Stelle aber vielleicht anders gemacht und hätte mich für eine andere Positionsgruppe entschieden. Wie gesagt, ich hätte eher einen Linebacker genommen. Deswegen bin ich da nicht ganz so positiv.
Ja, also ich kann das verstehen mit dem nicht ganz so positiv mit dem Linebacker, weil irgendwie, ja, war Linebacker schon neat, wenn man das so möchte, aber anscheinend scheint man da sehr, sehr zufrieden zu sein, dass man mit einem gewissen Spieler verlängert hat und mit Jerome Baker und dann Bernardrick McKinney ja auch unter Vertrag genommen hat. Und dem, also ich finde den Pick gut. Also
meinst du, ganz kurz, meinst du Landon Roberts oder wolltest du den Namen nicht aussprechen? Oder?
der ist so kompliziert.
Man merkt das schon. Er meinte eigentlich ist einfach Vince Beagle, aber er wollte es nicht sagen.
Ja, ist einfach zu kompliziert auszusprechen. Ja, dementsprechend ist, ja, lassen wir da mal hingestellt. Anscheinend fühlt man sich sehr wohl damit. Wir haben ein Problem, glaube ich, immer noch im Bereich Cover, also Spieler zu covern. Aber je nachdem, wie wir jetzt mit den Safeties spielen und so weiter und so fort, kann das ja immer noch klappen. Hunter Long ist sicherlich der beste All-Over, also der beste echte Tight End, wenn man es so bewerten möchte, weil er gut blockt, weil er auch, er ist der Tight End im letzten Jahr im College Football gewesen mit den Rising Receptions. Also er hat mehr Bälle gefangen als Kyle Pitts. So, der hat gute Hände, ja. Und dementsprechend ist es da durchaus eine Waffe. Und ich finde auch, an dem Spot finde ich das vollkommen in Ordnung, so einen zu ziehen. Und da ist halt wiederum Best Player Available. Und von daher taugt mir das. Und ich bin gespannt, wie es am Ende, wie das am Ende mit den Titans aussieht. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Smythe wahrscheinlich die längste Zeit bei uns gewesen ist, weil er eben kein Dead Cap oder so gut wie kein Dead Cap habt. Ich habe hier das gerade offen. Hat halt $150,000 Dead Cap und ja, würde halt 2,3 Millionen Dollar kosten dieses Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass man da entweder ihn entlässt oder ja, keine Ahnung, ob den noch so wer haben möchte, also wer, dass da wer für geht, kann ich mir nicht vorstellen. Und dementsprechend, ja, war es das. Also finde ich, auch aus Roster-Building-Sicht, es ist long-term gedacht, es ist im Prozess super, es ist genau das, was ich sehr, sehr gut finde. Und dementsprechend hat mich das auch überrascht, aber im Endeffekt, dadurch, dass der Spieler halt so ist, wie er ist, erfreut. Gut. So, und dann hatten wir erstmal in Runde 4 keinen Pick. Also das war schon sehr bestürzend, nachdem wir 2 Picks die Runde hatten, in Runde 3 nur einen Pick, das war schon ziemlich enttäuschend, und dann in Runde 4 gar keinen. Und dann endlich Runde 5 und dann kam die Nachricht, nee, wir haben nächstes Jahr einen 4-Runden-Pick, weil die Steelers den 5-Runden-Pick an sich gerissen haben, diese Geier. Und ja, das Witzige war, ich habe dann nachher was soll die Scheiße, dafür bleibe ich extra wach. Und ich sag, hey, ja. Aber immerhin haben wir damit den Uptrade ein bisschen vergünstigt für Jane Waddle, weil das war der Pick, den wir bekommen hatten für den Uptrade. Und ja, dadurch haben wir ihn ein bisschen günstiger gestaltet. So, das war jetzt dazu. Und dann ging es eigentlich schon in Runde 7. Also in Runde, dann hatten wir nämlich Runde 4, 5 und 6 keinen Pick und mussten in Runde Nummer 7 rein. Und ich habe am Anfang der Folge gesagt, den zweiten Pick habe ich verschlafen. Aber den ersten Pick habe ich halt nicht verschlafen. Und da haben wir den Offensive Tackle Larnell Coleman von UMass ausgewählt. Und ja, der Vortrag des Picks war ja mit den Söhnen von Brian Flores, die jetzt irgendwie bei jedem Draft live dabei sind. Fand ich ganz witzig, war uns cool gemacht, auch das Behind the Scenes. Und ja, Tobi, jetzt möchte ich bitte deine tiefe Analyse von Larnell Coleman haben.
Erstmal, wir haben zwei neue Helden. Malcolm und, oh Gott, irgendwas mit M auch noch. Mason, glaube ich, heißt er. Der zweite Sohn von Brian Flores. War ganz niedlich. Meine Freundin hat sich gefreut. Die durfte, in Anführungszeichen, sich das nämlich angucken. Ich habe dann, als wir den Pick in Runde 5 abgegeben haben, habe ich gedacht, gut, wir haben keine Needs mehr, scheinbar. Also das brauchen wir scheinbar nicht. Und von daher nehmen wir jetzt in Runde 7 noch 2 Shots, boom or bust. Larnell Coleman, kann ich nicht wirklich viel zu sagen, aber er soll wohl wieder versatil sein, dass er beide Tackle-Spots bedienen kann, scheint ein gewisses Tempo zu haben und vor allen Dingen viel Upside zu besitzen, dass, wenn er an seiner noch sehr rohen Technik arbeiten kann, die Möglichkeit hat, bei uns ins Roster zu kommen, gibt dem Ganzen etwas Tiefe. Ich würde aber ihm nicht so gute Chancen zugestehen, gerade auch, weil wir bei den Undrafted Free Agents ja noch einen anderen offensiven Mann uns an Land gezogen haben, den ich persönlich höher habe. Und wo der Jan zum Beispiel, mit dem hatte ich darüber gesprochen, der hatte ihn in Runde 5. Von daher, der Herr Jones, natürlich heißt er Jones, wie soll er auch anders heißen, hat da wohl mehr Potenzial als Lanell Coleman. Er ist, wie Micho immer so schön sagt, ein Shot, Boom or Bust. Wir gucken mal und wenn es klappt, klappt's und wenn es nicht klappt, machen wir halt als Backup-Tackle mit Adam Pankey weiter.
Also, Pancake Pankey.
Zum Beispiel, ja.
Finde ich einen ganz geil. So ist das jetzt entstanden. Pancake Pankey. Geil, finde ich geil, den Spitznamen. Können wir uns so T-Shirts machen lassen? Pancake Pankey?
Ja, können wir ihn auch ein. Sehr großartig.
Das finde ich gut. Ja, Micho, Tobi hatte ja die Analyse schon abgenommen und dem er gesagt hat, was du sagen wirst. Stimmst du dem zu?
Ja, bei den meisten Sachen stimme ich zu. Er ist halt, war halt Team-Captain, hat, glaube ich, 40 Spiele im College oder so gemacht. Ist also relativ erfahren. Tobi hat es richtig gesagt, er ist roh. Ne? Greer und Flores würden sagen, es war genau der Spieler, den sie an der Position haben wollten. War super, dass der noch da war. Den hätten sie unbedingt haben wollen. Nein, es ist halt, man wird wahrscheinlich, wenn das Camp, kurz nachdem das Camp begonnen hat, wird man wahrscheinlich sagen, Junge, komm mal her, geh weg.
Ja, der Klassiker von mich. I love it. Ja, und dann haben wir tatsächlich das, was alle Fans wollten. Die Dolphins haben den Stand gegeben oder haben dem nachgegeben. Sie sind dem Druck nicht gewachsen. Sie haben mit Pick 244 Garrett Dokes, Running Back von Cincinnati, getraftet. Geil war der Auftritt von Big E, von Ian, der dann von der Bühne runtergegangen ist wie Vince McMahon. Das war ziemlich witzig. Und wie er den Pick announced hat, das war einfach Weltklasse. Ja, Garrett Dokes ist, glaube ich, das, was man eine rennende Dampflok nennt. Ja, also der Mann fürs Grobe. Und ich glaube, er wird halt viele Goal-Line-Situationen sehen oder halt Third Downs, Short Yardage. Da kann ich ihn mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und er hat halt, also ist ein Tier, ist ein richtiger Athlet. Und das ist allgemein, kurz da eingehakt, allgemein ist es tatsächlich so, dass die Dolphins den höchsten Athletik-Score erzielt haben beim Draft. Also irgendwie von Next-Gen-Stats ermittelt, dass die Dolphins da wirklich auf sehr, sehr viele, sehr, sehr athletische Spieler gesetzt haben. Javon Holland ist da vielleicht so ein bisschen die Ausnahme, ansonsten wäre der Score wahrscheinlich noch höher gewesen. Aber nichtsdestotrotz, Garrett Dokes finde ich ein schöner Pick und es ist halt der dritte Running Back Fullback, weil Chandler Cox vor 2 Jahren ja, als Fullback gedraftet wurde, deswegen sage ich Fullback. Wir haben unter Greer Flores jetzt 3 Running-Fullbacks gedraftet und das jedes Mal in Runde 7. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, dass wir dem Running Back jetzt nicht sagen, wir müssen Running Backs in Runde 1 und 2 draften, weil das macht dein Roster auf dem Papier nicht besser, wenn die O-Line nicht stimmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Tobi, Garrett Dokes, was sagst du zu Garrett Dokes?
Ja, also wir brauchten, glaube ich, noch jemanden, der für ein Zehntel des Gehalts wahrscheinlich die Rolle von, oh Gott, wie heißt der nochmal, Justin Howard übernimmt. Für die
Jordan Howard.
Jordan Howard? Justin Howard ist wahrscheinlich der Basketballer, ne? Ich glaube. Aber ist egal.
Oder der Sänger von den Backstreet Boys, ich habe keine Ahnung.
Das kann ich nicht sagen. Ich bin zwar alt genug, um die zu kennen, aber das glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall zurück zu Garrett Dokes. Wenn dann noch 2-3 Yards zu überbrücken haben, dann wissen wir, wem wir den Ball geben müssen, ohne Christian Wilkins wieder aktivieren zu müssen. Von daher, er bildet das ab, was wir in unserem Running Back Room jetzt noch nicht so haben, weil das ja nicht so die Stärke von Gaskin und auch nicht so die Stärke von Savon Ahmed ist. Von daher Ich kann mir gut vorstellen, dass er es ins 53er Roster schafft. Schon allein wegen dieser Situation, falls wir mal kleine Yardgewinne brauchen, dass er situativ aufs Feld kommt und da seine Stärken einsetzen kann. Soll, glaube ich, auch ganz gute Hände haben, habe ich gehört. Von daher, wenn er die Tradition unserer Siebtrunden Running Backs fortsetzt, wäre ich nicht unzufrieden.
Ja, tatsächlich, es hat er auch ein bisschen Upside im Passing Game. Und das ist halt einfach schön. Also man sieht, dass diesem Roster sehr, sehr auf sehr, sehr viel Wert auf versatile Sachen gelegt wird. Auch bei Eichenberg hat man ja, der kann auf Tackle spielen, denke ich. Auch trotz der kurzen Hände oder nicht Hände, sondern Arme. Da besteht halt immer die Gefahr, dass er von sehr langarmigen Defensive Ends am Pad gepackt wird und dann durch die Gegend manövriert wird. Aber wir haben sehr, sehr viele Spieler, die dann halt in der Line mehrere Positionen spielen können. Running Backs, die Bälle fangen können. Das ist halt sehr, sehr viel wert. Anderes Beispiel ist bei uns natürlich die Tight End Position. Carter, den wir da gesigned haben zu Beginn dieser Saison, der hat ja auch, kann ja auch als Fullback spielen oder hat das schon gemacht. Dementsprechend, ja. Micho, magst du noch Sachen zu Garrett Doak sagen?
Ja, ihr habt da eigentlich alles schon zu gesagt. Ich denke, er wird so Running Back Nummer 4 sein, wird sich so irgendwo mit Patrick Laird, wird er sich darum betteln müssen. Die Frage ist eher, was da so mit Malcolm Perry passiert, ob der jetzt einer von den neuen Backstreet-Stampen werden wird oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein Versuch wert in der siebten Runde.
Gehört übrigens zu einem der 5 hochgerankten Sleeper in den späten Runden vom Draft Network, habe ich letztens habe ich heute Nachmittag irgendwann mal gelesen. Also die haben ihn auch mit relativ viel Potenzial und relativ viel Upside dabei und halten auch hohe Stücke auf ihn.
Sehr gut. Ja, das war dann auch die Draft-Klasse insgesamt. Micho, magst du anfangen mit einem abschließenden Urteil?
Ja, also grundsätzlich hat mir der Draft gut gefallen. Ich fand die beiden Uptrades dann halt relativ teuer. Der Pick von Javon Holland hat mir nicht so gut gefallen. Das ist schon, ne, hat man jetzt alles schon gesagt. Insgesamt würde ich deswegen dem Draft gut bzw. B geben. Vielleicht sogar B+. Einfach wegen der, das liegt aber daran, wegen der Menge in den frühen Runden an Picks, die wir gehabt haben. Ja, B bis B plus wäre mein Grade.
Okay, Tobi.
Würde ich ähnlich graden, aber aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Die ersten 4 Picks finde ich sehr gut. Die Uptrades finde ich ein bisschen zu teuer, deswegen müsste ich da leicht was abziehen. Und weswegen ich noch was abziehe, ist eben der Verzicht auf einem Coverage-Linebacker, den ich pre-Draft und jetzt auch nach dem Draft immer noch so als das sehe, was Miami noch so im Roster fehlt und was ihnen noch so im Kader mangelt. Und es hätte an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit gegeben, eben da einen solchen zu nehmen oder sich einen solchen da zu holen. Von daher eher B mit Tendenz zum Bleiben. Das heißt, stabile 2, sagen wir mal.
Trotz dessen, dass wir Jalen Waddle gedraftet haben, Leute, das müsst ihr euch reinziehen. Ja, also unglaublich, Tobi gibt kein A.
Ja, ich sag ja, für die ersten 4 Picks hätte das anders ausgesehen, aber ich muss ja irgendwann auch mal kritisch werden.
Gibt's ja gar nicht. Das ist so eine ganz neue Mode hier. Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich würde auch B plus, ja, irgendwo, ja, B plus. Einfach, weil ich die Spieler vernünftig finde, die wir gedraftet haben. Durch die Bank weg ergibt es Sinn. Man merkt, dass die nicht reine Needs bedient wurden. Jetzt auf der generellen Sicht gesehen, also ich weiß, Micho, du siehst das anders mit Safety, aber generell in der allgemeinen Sicht, so wie auch, wenn ich allgemein über den Draft spreche, haben wenige das Need auf Safety so groß gesehen. So, das, so würde ich das jetzt umschreiben, ohne da viel Wertung reinzulegen. Dementsprechend bin ich halt sehr zufrieden. Das Einzige, was mich wirklich nervt, sind die Uptrades. Die waren viel zu teuer oder sie sind prozesstechnisch nicht schön. Ich verstehe es, dass man, was man damit erreichen möchte. Aber es ist selten der Fall, dass man irgendwen outsmartet. Und das haben wir jetzt zweimal versucht in diesem Draft. Ja. Und das sind zwei Hotshots. Also, das kann super funktionieren. Es muss aber eigentlich auch funktionieren, wenn du uptradest. Und das ist so ein bisschen, ja. Aber gut, da habe ich jetzt auch schon genug drüber gemeckert. Daher kann ich, trotz dessen, dass ich die Spiele alle mag, kann ich dem nicht deutlich mehr geben. Dafür, ja, tut's dann einfach zu viel, zu weh, was wir an Material liegen lassen haben. Natürlich positiv in die Evaluierung fällt dann wieder ein, dass wir einen nächstjährigen Viertrunden-Pick bekommen haben für den diesjährigen Fünftrunden-Pick. Das ist positiv, weil man gesehen hat, man hat niemanden auf dem Board, den man da picken möchte. Und dann war das Angebot gut genug. Ja. Das war dann auch die Bewertung des Dolphins Draftes. Wollen wir noch mal kurz durch die AFCs gehen oder was möchtet ihr jetzt noch kurz machen? Oder sagt ihr, dass ihr seid erschöpft und müsst euch erholen?
Ich habe tatsächlich da noch eine kurze Sache, die ich mir relativ spontan, die ich euch fragen wollte. Und zwar würde ich euch bitten, wenn ihr jetzt Dolphins-Spieler seht, und zwar welche, die noch im Roster sind, ja. Welche, sucht euch bitte jeweils einen Spieler aus, der euer Gewinner des Drafts ist und einen Spieler, der der Verlierer des Drafts ist, eurer Meinung nach.
Also, gut, ich denke, der Gewinner ist Miles Gaskin. Also, wenn man jetzt von der Erwartung vor dem Draft ausgeht, ist der große Gewinner Miles Gaskin einfach. Ich hoffe, dass wir keinen großen Running Back mehr unter Vertrag nehmen. Ich habe da nämlich in der einen oder anderen Fantasy-Football-League, also nicht bei denen, sondern in anderen Fantasy-Football-Ligen so ein bisschen ein Auge auf die Miles Gaskins geworfen. Mal schauen, ob ich da an ein oder zwei Miles Gaskins rankomme. Aber nicht in den Fantasy-Football-Ligen von den Dolphins jetzt. Also da könnt ihr jetzt alle schon so, oh, hab ich den, den kann ich richtig teuer an Rico verkaufen. Nein, das funktioniert nicht. Ja, Miles Gaskin ist für mich der große Gewinner. Großer Verlierer. Ja, so das Safety-Duo, also oder das Trio, könnte man so als Verlierer sehen. Ansonsten wahrscheinlich Durham Smythe ist wahrscheinlich der große Verlierer, weil er am Ende also ich vermute nicht, dass er ins finale Roster rutscht. Rutscht. Und dementsprechend wäre für mich Durham Smythe der große Verlierer des Dolphins Drafts, wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke. Ja, also natürlich könnte man auch über den einen oder anderen Wide Receiver nachdenken, aber ich will jetzt auch nicht zu viel sagen oder euch was vorwegnehmen. Tobi?
Ja, der große Gewinner ist Tua, weil wir jetzt ja trotz aller Bemühungen und trotz aller Einredungen von diversen Seiten doch keinen Quarterback an hoher Stelle genommen haben, sondern wir setzen voll auf ihn. Wir geben ihm die Waffen, wir geben ihm Protection und er kann sich zumindest ein Jahr lang sicher sein, der Starting Quarterback der Miami Dolphins zu sein. Natürlich Miles Gaskin, ist klar. Verlierer, ja, du hast quasi alle schon genannt, die da in Frage kommen. Also die Safeties, die wir haben, bis auf Brandon Jones mal ausgenommen, weil der seinen Spot, denke ich, zu 1000% sicher hat. Eric Rowe wird stark wackeln, gerade wenn wir noch Malik Hooker holen sollten, dann wird's für den verdammt eng. Und ja, unsere Tight Ends müssen sich ranhalten, aber ansonsten viel mehr gibt's da, glaube ich, auch nicht zu sagen.
Okay. Ja gut, bei mir ist ganz klar ein Gewinner Ich hatte überlegt, nehme ich Christian Wilkins, aber nein, ich glaube tatsächlich, dass Emmanuel Ogbah sehr von Jalen Phillips profitieren wird. Christian Wilkins wahrscheinlich auch. Aber ich habe mich dann als Gewinner für Emmanuel Ogbah entschieden, der als Defensive End ja erstmal seine Production wiederholen muss. Ne? Und Verlierer ist für mich, so gern ich den Spieler auch mag, tatsächlich Jakeem Grant. Weil Jalen Waddle im Prinzip der Spieler ist, den man sich in Jakeem Grant immer irgendwo erhofft hat, wo Jakeem Grant aber dann zu inkonsistent war.
Naja, klar, wir haben einen Kickoff-Returner geholt, Waddle kann das. Wir haben einen Punch-Returner mit Javon Holland, der das kann. Du bräuchtest Grant nicht mal mehr für die Special Teams. Ne, also der ist in der Wide-Receiver-Rotation vielleicht Nummer 5, wenn man nett ist. Maximal bettelt sich da aber mit 5 oder 6 anderen. Also man muss davon ausgehen oder man muss sich dem Realismus stellen, dass Jakeem Grant entweder für geringen Value getradet, wenn ihn irgendeiner haben will, oder halt dann nach dem Trainingscamp die Papiere in die Hand bekommt.
Ich dachte, Tobi, du kommst jetzt damit, dass bei einem Post-Room-Cut, wenn ich das richtig im Kopf habe, sparen wir bei dem 4,7 Millionen gegenüber von 600.000, die wir dann noch zahlen müssen an Dent Money, ne?
Ja, ja, also wie gesagt, ich gehe bei unseren Wide Receivern allen davon aus, dass wir sie noch mit ins Trainingscamp mitschleppen, dass wir dann offenen Kampf von 5 oder 6 Wide Receivern um eine Position sehen werden und dass dann alle anderen, wenn sie denn noch wer haben will, für geringen Value geshoppt werden oder eben dann entlassen werden dürften. Das gilt für Wilson, für Hearns, für Grant, für Hollins, für Foster heißt er, glaube ich, für Kirk Merritt. Also wir haben da in der Breite ja durchaus einige, die sich da anbieten würden. Und in der Spitze hast du halt mit Fuller, Parker, Waddle, Williams, und warte mal, wen habe ich jetzt noch vergessen? Und Lynn Bowden, so deine 5 Leute, die ich auf jeden Fall im Roster erwarte. Und ich sehe nicht, dass wir mit 7 Wide Receivern ins 53er Roster gehen. Deswegen, da reden wir von einer Position. Und durchaus qualitativ gutklassigen bis hochklassigen Spielern, die sich darum streiten.
Ja. Es wird auf jeden Fall spannend sein. Also, was jetzt noch passiert, also beziehungsweise wie, mit wem wir in die Saison am Ende gehen, was jetzt noch sonst passiert. Ich meine, anscheinend hast du ja auch gesagt, Tobi, wenn ich mich richtig erinnere, dass Jakeem Grant wohl auch Interesse weckt bei anderen Franchises. Ja, also ich meine, er ist halt ein richtig starker Returner, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt 4 Millionen oder 5 Millionen fast für einen starken Returner ausgebe. Mhm. Das ist halt wirklich.
Du musst das aus Sicht der potenziell aufnehmenden Franchise so sehen. Wenn du das Risiko eingehen willst, dass er entweder aufs Waiver-Wire kommt oder eben als Free Agent sich viele Angebote anhört, wenn du den Cap-Space hast und wenn dir in deinem Roster genau noch dieser starke Returner und dieser starke Spieler fehlt, dann gibst du sicherlich einen 6. oder 7. Ründer dafür hin, dass er dann sicher bei dir spielt, als dass du das Risiko eingehst, dass er erstmal für alle verfügbar wird. Und ich denke, so wird Miami und so wird Chris Greer auch versuchen, den guten Jakeem irgendwo an den Mann zu bringen.
Ja, schauen wir mal. Wunderbar. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch nicht mehr durch die Draftklassen der anderen Franchises. Das können wir nächste Woche machen.
Ja.
Wir können Jan zumindest fragen, wie wir im Vergleich zur AFC East abgeschnitten haben. Das können wir versuchen. Ja, schauen wir mal. Ich denke, erst Dolphins fragen und dann, wenn noch Platz ist für den Rest. Wunderbar. Habt ihr noch was ihr jetzt unbedingt loswerden möchtet? Noch eine Frage, noch irgendwas, wo ihr sagt, okay, das möchte ich jetzt noch besprechen?
Nö.
Doch so viel. Okay. Micho auch nicht, denn
Der ist schon, der ist schon eingeschlafen.
Nein, aber sonst hätte ich doch was gesagt.
Ja, ich
weiß. Alles andere ist nur Gesabbel.
Richtig. Ja, es ist auch immer, wenn ich sage, ich sage ja immer Moin Moin. Und dann kriege ich von der Freundin immer, wenn ich in meiner Heimat bin, hör auf mit Moin Moin. Moin Moin ist schon Gesabbel.
Ich sage, also, einmal Moin reicht.
Ja. Aber ich bin ja in Bayern, ich muss die Bayern noch ein bisschen erziehen. Und dementsprechend heißt es Moin Moin, dann merken die sich das auch, weil man es wiederholt hat. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache den ganzen Bums jetzt zu. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, natürlich wie jede Woche. Der Draft, das war eine geile Sache. Es wird jedes Jahr geiler einfach, weil viel, viel mehr Infos dazukommen, weil man viel mehr macht. Es macht so viel Spaß, es macht so viel Freude. Es ist einfach wundervoll. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gerne über Patreon. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten da, also verschiedene Abonnements, die ihr abschließen könnt. Das günstigste Paket gibt es schon ab 2,50 Euro im Monat. Also quasi, wie ihr am Anfang der Folge gehört habt, nicht mal mehr ein großer Cappuccino. Ja, also das überlegt euch. Wir freuen uns natürlich sehr über jeden, der diesen Schritt wagt, uns zu unterstützen. Wir versuchen immer, was auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, wir können da nichts versprechen. Das haben wir auch von Anfang an so eindeutig kommuniziert. Aber danke bisher an alle, die dabei sind. Es bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und wenn ihr sagt, hey, okay, ich kann mir halt gerade auch keinen großen Cappuccino leisten, aber ich möchte euch unbedingt unterstützen, wie kann ich das machen? Ganz einfach über Apple Podcasts zum Beispiel da eine Bewertung dalassen. Das hilft uns weiter im Algorithmus zu steigen, damit wir da vielleicht auch ein bisschen höher kommen, was nicht nur in Deutschland die Sport-Podcast angeht, sondern auch die American Football Podcast, dass man uns da vielleicht auch häufiger findet und die Dolphins da insgesamt vielleicht ein bisschen mehr zu nach oben steigen, wenn man das so sagen möchte. Aber auch der Daumen hoch bei YouTube oder uns einfach auf allen Plattformen folgen, also auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, auf Podimo, auf Podigy, auf Apple, auf hier Chrome oder auf Amazon oder überall, wo es Podcasts gibt, findet man uns eigentlich. Und ja, Support ist kein Mord, habe ich von einem befreundeten Podcast gehört. Und es tut euch nicht weh und uns was Gutes. Dementsprechend, danke, dass ihr zugehört habt und mir bleibt dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.